I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Das wird Tochter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfangen.
Kau und schluck.
So schlecht schmeckt es doch gar nicht.
Du denkst, es wäre aufschlicht.
Gatsch, da kommt die Soße richtig raus.
Kau und schluck.
Kau und schluck.
Leute, bevor es jetzt wirklich losgeht, nochmal eine ganz kurze Info von mir, Stengers Daniel. Wir haben den Sternekoch Max Strohe in der heutigen Folge zu Gast, worüber wir uns mega freuen. Leider hat der gute Max noch kein eigenes Podcast-Equipment am Start. Diesbezüglich habe ich natürlich ein paar Empfehlungen rausgehauen, was er sich mal in Zukunft zulegen könnte. Dennoch wollten wir unbedingt mit ihm sprechen und haben ihn per Telefon in die Episode geholt. Entsprechend klingt es dieses Mal etwas, naja, als hätten wir jemanden per Telefon zugeschaltet. Aber seht's uns bitte nach, die Quali wird im Verlauf des Gesprächs so ab Minute 30 auch wesentlich besser. Der Talk war einfach so gut, dass wir euch die Folge unter gar keinen Umständen vorenthalten wollten. Denn was uns der Max alles erzählt, war wirklich mega interessant. Und das solltet ihr unter gar keinen Umständen verpassen. So. Und jetzt geht's wirklich los.
Jo, was geht ab, Leute? Hallo und herzlich willkommen bei Kau und Schluck. Es ist der einzig wahre Podcast, ihr wisst, wie es ist. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Nicht nur der Stenger, der irgendwo im Hintergrund rumkruschelt, oder der Dennis, der irgendwie was an seinem Mikrofon neu ausprobieren will und deswegen gibt's laute Schläge. Nein, heute ist auch noch Max Stroh da. Das heißt, wir haben zum allerersten Mal zwei Sterneköche. Leute, was geht ab? Grüß dich, Max.
Hallo Leute, hi, danke, dass ich da sein darf. Hi, ich grüße euch.
Servus.
Servus Dennis, servus Stenger auch da hinten irgendwo.
Hi, hi.
Max, schön, dass du da bist. Wir haben gerade eben schon kurz gequatscht ein bisschen miteinander, um uns ein bisschen kennenzulernen. Ich frage mal, als wüsste ich nicht, wie es dir geht. Wie geht's dir?
Ja, also mir geht's relativ bescheiden. Deswegen, also ich muss das jetzt auch schon sagen, wenn ich nachher um 15:30 würde eigentlich mein Wecker klingeln, um mich daran zu erinnern, harte, große Tabletten einzuwerfen. Also ich hatte diese Woche eine sogenannte Zahn-OP. Die ich tatsächlich unterschätzt habe. Also ich bin, das war ein Dienstag und ich bin da super gemindsettet, also für meine Verhältnisse da rein habe, ich gehe da jetzt hin, was für ein Glück ich bin, was für ein Glück ich habe, dass ich diesen Menschen, diesen Arzt frequentieren kann und wie geil es auch ist, dass es Medizin gibt und ich werde da nichts spüren und großartig und Anästhesie und alles ist geil und ich gehe da hin und bin privilegiert und bin super dankbar und mache das jetzt einfach mal. Ja. Und dann kam ich also da rein und klar, das Wort OP sagt OP, aber es gibt ja auch viele Leute, die einen blauen Fleck Hämatom nennen und so, da weiß man halt nicht so genau, wie schlimm das jetzt wirklich wird im Zuge oder im Kontext der Formulierung oder der Betitelung. Und dann bin ich also da angekommen und dann wurde mir relativ schnell klar, dass es sich tatsächlich um eine OP handelt, weil ich erstmal Schuhe ausziehen musste, Hose ausziehen, dann habe ich so ein Leibchen anbekommen, eine Mütze an, ich musste Jod spülen, desinfizieren und so weiter und so fort. Und der Professor Doktor sowieso kam dann lange Zeit nicht, weil als ich die Praxis betrat, das war sehr interessant, das war in Berlin Grunewald, war so eine Person dort mit Flipflops ohne Socken, es lag noch Schnee, also hoher Schnee, gerade draußen auch, Straßen nicht geräumt, kalt und in einem wahnsinnig geilen Jogging-Outfit und einer Louis Vuitton-Tasche und war eigentlich, sah ein bisschen so aus wie das verlorene Kind der Geissens und hatte eine unheimlich brachiale maskuline Stimme, war aber auf jeden Fall eine Frau und war auch nicht nachträglich zur Frau gemacht. Aha. Glaube ich, dass mein geschultes Auge das hätte erkennen können. Naja, und diese Person hat dazu dann quasi geführt, dass der Arzt ewig auf sich warten ließ und ich immer nervöser wurde. Und dann haben die mir da im Mund quasi so ein Loch in den Kiefer gebohrt, weil ich ja den letzten gestürzt bin im November aufgrund des zweiten Lockdowns, habe ich direkt mich aufs Maul gelegt. und mir den Zahn unten ausgeschlagen habe. Und jetzt möchte ich, am Anfang dachte ich, es sieht super verwegen aus, unten eine Zahnlücke zu haben. Mittlerweile finde ich mich selbst asozial und dachte, jetzt mach mal was dagegen, bevor es zu spät ist und die Zähne da unten, die Zahnreihe irgendwie zuwächst. Und dann war ich da in diesem Zuge dieser Motivation bei diesem Arzt und es war alles in Ordnung. Ich ging da raus und ich sagte zu ihm, hören Sie mal, jetzt zieht es aber langsam unten und es drückt. Und dann sagte er, also den Höhepunkt Ihres Tages haben Sie hinter sich, Herr Stroh. Wenn die Betäubung nachlässt, wird richtig scheiße. Oh. Naja, und dann bin ich nach Hause und das ist jetzt so ein bisschen, deswegen rede ich auch langsamer als normal. Weil ich einfach gehindert bin, dadurch, dass mein Unterkiefer so ein bisschen geschwollen ist. Ich kühle auch immer hier mit so geilen Kalt-Warm-Kompressen, aber immer nur 30 Minuten, weil länger darf ich nicht. Also 30 Minuten Pause, damit so diese Speichel-Mund-Innenraum-Flora, die natürliche, nicht zerstört wird. Also wenn ich nachher um 15.30 Uhr einen großen Schluck mache, ist es Penicillin, was meinen Rachen runtergleitet. Und jetzt war es ein langes Intro, aber ihr wisst Bescheid, wie es mir geht.
Nee, finde ich mega. Und also du nimmst Penicillin und nimmst auch noch Schmerzmittel obendrein?
Nee, also nö. Die haben gesagt, nehmen Sie mal hier so ein bisschen 600er Ibuprofen mit. Aber ich hatte, also ich bin dann im Taxi zurück. Irgendwie, es dauert so 30, 35 Minuten, je nachdem, wie die Route ist, die der Fahrer wählt. Ich konnte also ihn auch nicht dirigieren, weil ich ja nicht sprechen konnte. Und die, als ich zu Hause war, da bin ich eine Stunde eingeschlafen und dann waren die Schmerzen eigentlich weg. Also es ist nur ein Druck und es ist halt einfach, ja, es ist halt so ein halb, ist halt nicht geil, ne? Ist halt irgendwie Fremdkörper im Knochen und so und große Wunde und irgendwie, weiß ich nicht, 79 Millionen Stiche genäht, ich bin ja tapfer. Ne? Wow.
Krass. Ja, aber ja. Vor allem hast du es auch vorne, ne? Das ist vorne, dieses unten.
Genau, unten, naja, vorne Zahn.
Du kannst jetzt was essen? Zahn.
Ja, also, ja, ich esse so, gestern habe ich mir manchmal im Asiaten, also es gibt so neun Japaner hier, der tatsächlich das Wort Izakaya in seinem Namen hat und das hat mich irgendwie genau. Und ich dachte, vielleicht ist es ganz geil und die Speisekarte war auch klein und irgendwie fein und las sich gut und irgendwie mit regionalen also Huhn von um die Ecke und so und dann habe ich da was bestellt und habe aber tatsächlich Tofu bestellt. Und Tofu war das Geilste, so ein Krautsalat bestellt mit viel Alge und Sesam, der war richtig, richtig geil und das Tofu-Zeug war auch richtig gut. Also ich darf nicht scharf essen, habe ich aber trotzdem gemacht, aber ich lege einfach den Kopf in den Nacken und esse so hinten. Weißt du, also ich kau so hinten und versuche, dass vorne nichts reinkommt und so und ich habe auch eine Penicillin-Spülung, die darf ich nur zweimal am Tag benutzen und nicht länger als 30 Sekunden. Ja. Und ich darf sie auch nicht runterschlucken, aber das ist dann sehr hilfreich, dass ich glaube, nämlich wenn ich länger als 30 Sekunden spülen würde, würde ich wahrscheinlich vergessen, sie nicht runterspülen zu dürfen und würde sie dann quasi trinken, das wahrscheinlich nicht so von Vorteil wäre.
Aber das finde ich schon mal auf jeden Fall ein interessantes Thema, bevor wir dich gleich noch mal richtig vorstellen, so ein bisschen über deinen Werdegang sprechen, weil der auf jeden Fall interessant ist. Ich gehe mal ganz kurz zu Dennis und frag schon mal hier, dann kannst du dir schon mal überlegen, was du antwortest gleich. Hast du so spezielle Rituale, wenn es ums Essen geht? Also ich habe zum Beispiel, ich fange mal direkt an. Für mich ist es ganz wichtig, dass wenn ich mir zu Hause was zu essen mache, auch wenn ich mir was bestelle und ich bestelle mir echt oft was zu essen oder hole mir wo was ab, dann muss es bei mir immer so laufen, ich muss schon wissen, was ich im Fernsehen schaue und es muss immer beim Essen Fernsehen geglotzt werden. Ich weiß, das ist mega uncool und ich weiß, es entspricht jetzt nicht dem, was die Leute sich vorstellen, wenn sie an so einen lukullischen Genießer denken, der dann da sitzt und dann nimmt er einen Schluck von seinem Rotwein und dann denkt er kurz eine Minute drüber nach, was er da alles schmeckt, während ich nach draußen schaue auf die Straße, wo die Magnolien blühen im Frühjahr. Aber genauso ist es halt nicht bei mir. Ich muss mir wirklich was reinglotzen beim Essen. Wie ist es bei dir, Dennis?
Hat sich bei uns voll dazu entwickelt, dass wir jetzt voll spät essen zurzeit, weil die Leni halt immer zwischen 7 und 8 erst einschläft. Und das heißt, wir essen erst um 8:30, 9. Und daher ist es bei uns auch so, dass wir Fernsehen gucken und groß Trash-TV. Gestern lief Bachelor und heute kommt Germany's Next Topmodel. Da wollte ich den Max auch noch fragen, wer gewinnt, weil ich weiß, dass der Max zumindest mal die erste Folge gesehen hat von Germany's Next Topmodel und ich weiß nicht, wie tief du da jetzt drin bist.
Ja, ich weiß, wer gewinnt, aber ich weiß den Namen nicht. Aber das kann ich jetzt nebenbei rausfinden hier über diesen Computer. Das ist auch so eine Geschichte. Ich habe mir so ein MacBook gekauft und es ist sofort kaputt gegangen. Und zwar ist nämlich einfach die Escape-Taste abgefallen.
Erzähl mal von deinem Ritual, wenn du was isst zu Hause.
Ja, also es ist ich verstehe das total, dass die Glotze laufen muss. Weil ich finde, dass das die absolute Sedierung in Richtung Entspannung und Wohlgefühl ist. Ja. Die Kombination aus Essen, gerade wenn man es nicht selbst gekocht hat, sondern was bestellt, Was total schwierig ist, ist jetzt zum Beispiel, wenn meine Tochter da ist und wir mal auch mit der Tochter was gucken gemeinsam und meine Freundin ist da. Und wir haben aber alle drei Bock auf was anderes zu essen. Und dann bestellen wir drei Lieferdienste gleichzeitig oder dreimal bei verschiedenen Leuten. Und dann ist es das Schwierigste natürlich, das zu koordinieren aus Erfahrungswerten. Also man muss natürlich auch gucken, okay, Sushi zum Beispiel, also wenn wir welches bestellen würden, wäre eh kalt, ist also egal, wann es kommt. Aber dass man schon mal den Ofen noch vorheizt auf 3000 Grad, falls jetzt eine Pizza bestellt wurde von einer Person, damit man die reanimieren kann und so weiter. Und dass auch schon genügend Mayonnaise und Ketchup und was alles so gibt auf dem Tisch sind, weil die werden ja, das sind ja meistens zu wenig,
ja,
die da mitgeliefert werden. Und ich trinke auch sehr, sehr wenig Alkohol zu Hause in so einem Alltag. Also klar, wenn wir kochen und Gäste kommen, dann natürlich gerne eine Flasche Wein oder mehrere, aber so eigentlich überhaupt nicht. Also ich bin eher so wirklich, zu Hause ist für mich so eine Ruheinsel, Gemütlichkeit, weit, weit weg vom Business. Und da ist natürlich diese Kombination aus Fernsehen und Essen eine unschlagbare, finde ich.
Finde ich sausympathisch. Ja. Das, ich finde, da sprechen wir alle eine Sprache, auch Mayonnaise und die anderen Soßen auf den Tisch zu stellen. Ey, da braucht man sich nicht für zu schämen, auch wenn man Sternekoch ist, wir sind einfach nur Menschen.
Wir sprechen alle eine Sprache, ja. Mayonnaise. Das fand ich eigentlich, das Zitat will ich nochmal rausstellen. Ja, aber witzig, weil du hast irgendwie gerade, wir wollen trotzdem noch von dir einen Tipp, wer Germany's Next Topmodel gewinnt. Ich hoffe, du googelst nebenbei, aber ich habe nämlich, als ich so ein bisschen über dich noch gegoogelt habe, Max, ich weiß nicht, wo ich abgerutscht bin, aber ich sehe gerade hier nur rtl.de ist offen noch bei mir auf dem Laptop. Da steht, Wolfgang Baro spielt in Shindys neuem Musikvideo mit.
Das ist ich weiß so. Ja, wer Wolfgang Baro ist. Ne? Ich bin ja Wolfgang Baro-Fan. Also, ne? Vielleicht ist es da, gibt es da irgendwie eine Vernetzung.
Ja, ich habe irgendwie nur gehört, dass du extrem auf Telenovelas abfährst. Habe ich irgendwo rausgefischt aus irgendeinem Interview oder so. Und dann dachte ich mir, geil. Und dann wusste ich, dass Wolfgang Baro mal eine Rap-CD aufgenommen hat. Weil
Nein, hat er nicht.
Doch, safe. Ich habe früher nämlich auch immer GZS geglotzt. Und dann wollte ich dir das eigentlich sagen und wollte mit dir über die Rap-CD sprechen. Und Wolfgang Baro Rap eingetippt. Und dann war ich irgendwie, Wolfgang Baro spielt in Shindys neuem Musikvideo mit. Und dann war ich so, ey, ich lass das Thema. Ich lass es eigentlich.
Wisst ihr was? Meine absolute GZSZ-Lieblingsszene ist die, wo Olli P., wer ist denn das?
Olli Petterat, ja klar.
Genau, nicht Oliver Pocher. Oliver Pocher ist der schlimmste Mensch der Welt. Ja. Absolut mit Abstand, das kann man auch mal sagen.
Richtig miese Type.
Widerlich. Also, echt, ey. Was für ein, also ganz schlimm. Und der andere, genau, Olli P., der Herbert Grönemeyer gecovert hat, war dann in einer Diskothek zusammen mit Wolfgang Baro, also mit dem Alter Ego Joachim Gerner. Und dann leckte, und das war natürlich saufrech und das war ein Unding und der große Anwalt, Mafiosi, Boss, Hybrid, der Bösewicht quasi, der Sauron der deutschen Telenovela. Und Oliver, gib mir mein Herz zurück, Petzokat, leckte einen Geldschein an und klebte ihn Joe gerne an die Stirn. Und das war eine meiner absoluten Lieblingsszenen. Ich hätte mich da totlachen können. Ich finde es auch jetzt noch großartig. Und ich glaube, dass das vielleicht auch dieser Move der war, den Wolfgang Baro dazu bewegt hat, oder der war, den Wolfgang Baro dazu bewegt hat, jetzt im Hip-Hop-Video mitzumachen, weil es ja schon irgendwie ein Gangster ist.
Absolut.
Gibt es einen größeren Gangster im deutschen Fernsehen als Joe Gerner? Also er ist doch der absolute Daddy, oder?
Natürlich. Ja, klar.
Das Witzigste, was ich ja finde, ist ja, Max, in Berlin, ich glaube, du bist dir darüber auch bewusst, aber ihr habt ja auch einen Joe Gerner nebenan im Fasil, ne? Der Joachim Gerner ist der Küchenchef dort. auf der Riesling-Gala habe ich ihn getroffen und da haben wir gekocht und dann ich fand es halt so witzig, dass er halt auch wirklich Joachim Gerner heißt. Aber ich glaube, das hat er schon so oft gehört, dass er es.
Ja, da kann man doch trotzdem noch drüber lachen, oder?
Ja, bestimmt.
Also ich habe schon gehört, dass der auf der Straße von so alten Damen angesprochen wird, die halt wirklich glauben, dass der das im Fernsehen ist. Also der ist ja der Bösewicht. Und die sagen, also was sie da letztens gemacht haben mit der Dame, das war nicht richtig. Und er steht so da und sagt, ey, das ist nur eine Rolle. Also der Typ, der ist ja, glaube ich, der langjährigste Soap-Schauspieler der Welt oder so.
Ja, des Universums.
Ja, der ist seit Episode 1 von GZSZ am Start.
Geisteskrank geil. Und der hat ja auch, ich weiß nicht, hat er immer noch ein Restaurant? Weil früher war es noch mit der Fasan.
Stimmt, der hat ein Restaurant, ja. Aber ich glaube, das war mit der Zeit von Katrin Fleming, also KF genannt, die auch als Schauspielerin war schon bei uns in Todesloter Essen mehrfach. Und es war für uns damals in der Küche, das war der erste Promi, den wir hatten. Wir waren so nervös. Und wir wussten gar nicht, dass sie das ist. Und wir haben so serviert draußen, also die Köchin so serviert. Mein Freund Gordon und ich, der damals mit mir den Laden noch, also der von mit uns als Küchenteam, im Küchenteam quasi von Anfang an dabei war. Und ich war, kenne uns auch schon ewig, sind dann da irgendwie draußen, haben was serviert und dann sind wir beide so, sind zurück in die Küche und gesagt, das ist Katrin Fleming. Komm, hol eine Kiste Bier hoch. So, und dann haben wir mit Ulrike Frank, glaube ich, haben wir mit der zusammen in der Küche dann nach Feierabend Astra gesoffen. Das war ganz schön. Geil.
Dann hattest du deinen Fanboy-Moment. Jetzt ist es ja mittlerweile so, wir haben dich immer noch nicht vorgestellt, für die Leute, die dich nicht kennen. Du bist ja mittlerweile auch schon Promi, ne, Max? Also ich denke, doch, kannst du schon so sagen. Ich meine, du bist, mittlerweile in einer Sendung, die, glaube ich, sehr, sehr gute Einschaltquoten hat. Und da bist du ja jetzt auch schon öfters aufgetaucht und die Sendung nennt sich
Bares für Rares.
Impossible. Bares für Rares. Ist aber auch, hey, ist ganz groß, das nicht unterschätzen. Horst Lichter ist... Ey, das ist mein Ziegel, gell? Ich will auch Antik-Händler
und du musst mal gucken,
der ist auch Koch.
Der schläft fast ein mittlerweile in dieser Sendung manchmal. Sagt er so eine Minute lang gar nichts und dann guckst du ihm nach und dann sagt er, ja, ist doch schön. Und dann, also mit welch einer Beiläufigkeit der diese Sendung moderiert, finde ich unfassbar krass. Aber nee, du hast natürlich recht, er ist mittlerweile, ich glaube, schon zweimal bei Kitchen Impossible dabei gewesen. Ich glaube, als Kandidat und warst du nicht auch in anderen Folgen schon, in der letzten Folge habe ich dich, glaube ich, gesehen, da hast du auch irgendwie rumgesessen und vor deinem Restaurant und hast irgendwas gegrillt oder? Also verwechsel ich jetzt, weil ich habe so viel Max Schroh-Content geschaut.
Nee, weiß ich nicht, es war die erste Folge, glaube ich. Aber ich war jetzt dreimal bei Kitchen Impossible dabei, zweimal in so einer Einzelfolge gegen den großen Tim Meltzer und einmal mit Tim Meltzer zusammen gegen die beiden Chinesen Tim Raue und Duck im Weihnachtsspecial. Genau. Und was ihr nicht wisst, der Promi in meiner Familie ist nämlich mein Bruder und der steht täglich an 152 Tagen im Jahr oder 200 Tagen sogar für Bares für Rares vor der Kamera und ist dort einer der Händler. Und ist natürlich.
Das kann nein,
ist das dein Ernst?
Ey, das glaube ich nicht.
Doch. Julian Schmitz-Avila ist Kunsthändler und wir haben einen gemeinsamen Vater, sind also Halbgeschwister. Und der ist, das ist mein Bruder, genau.
Ja. Max, Alter.
Alter, und wie ich gerade noch so sage, Bares für Rares, einfach mal so, aber du hast das noch nirgendwo erzählt, oder?
Doch, ich habe das schon mal erzählt, aber das spielt auch nicht, es ist nicht so schlimm, also man muss es ja auch so, dass Bares für Rares und Kitchen Impossible kämpfen ja auch jedes Jahr um die gleichen Fernsehpreise. Und deswegen kann man das schon auch, da kann man ruhig mal drüber reden. Ne?
Absolut.
Ja, also ich würde auf jeden Fall ganz gerne, bevor wir zu Kitchen Impossible kommen, weil es natürlich wahrscheinlich für viele der Moment war, wo sie dich zum ersten Mal irgendwie wahrgenommen haben oder wo du, ich sag mal, außerhalb Berlins wurdest du da in einer größeren Masse bekannt. Ich habe übrigens gerade mal in meinen E-Mails nachgeschaut. Sehr geehrter Herr Christian Bloß, wir freuen uns, dass Sie einen Tisch bei uns im Tudus Ludwig reservieren möchten. Leider sind aktuell alle Tische zu dem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt vergeben. Wir benachrichtigen Sie, sobald wieder Tisch verfügbar sind. Ihr Tudus Ludwig Team, das war am 16. November 2019 für zwei Personen, hat nicht geklappt. Sonst wäre ich schon mal da gewesen.
Also, Ich war ein anderer schneller als du.
Ne, pass auf. Und habe dann aber im doppelt bestellten Horvat noch ganz easy einen Tisch bekommen. Also das sagt vielleicht auch einiges über euch aus. Ich würde vielleicht sagen, wir fangen mal mit deiner Ausbildung an, weil willst du mal ein bisschen was zu deinen Anfängen erzählen, bevor du in die Sterne-Gastronomie oder nee, bevor du bis du so 26 wurdest, weil das finde ich super interessant, weil du hast ja nie in einem Sterneladen gearbeitet, ne?
Das ist richtig. Ich würde nur gerne vorher noch meinen Tipp für das Germany's Next Topmodel abgeben.
Sehr gerne.
Und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wenn auch alles mit rechten Dingen zugeht und es keine politische Entscheidung wird, wird Romina gewinnen. Ja, das ist vollkommen klar. Also das ist, also finde ich, also das, ja, genau. Da
war Romina aber auch die als allererstes vorgestellt worden ist, die Junge, die Geige gespielt hat, ne?
Das weiß ich nicht. Moment, ich schaue mal hier in der Vita. Also sie ist auf jeden Fall Freiberuflerin und kommt aus Kölle, hat Leidenschaft, mag Outfits, ist 21, selbstständig, selbstbewusst und macht gerne Bodyworkout. Hat über 85.000 Abonnenten auf Instagram. Mhm. Und sagt über sich selbst, sie werde das nächste Topmodel in 2021.
Aber wer war die andere, die schon ein bisschen älter war? Kannst du mit das noch rausnehmen? Auch blonde Haare, wahnsinnig
attraktiv. Ist sie schon raus?
Die letzte Folge, die ich geschaut habe, war
2017.
Nee, vorgestern. Nee, letzte Woche, glaube ich, habe ich geschaut.
Der heute kommt ja.
Ich habe sie jetzt vor Augen, ja. Ja, doch, könnte sein, Max. Könnte sein.
Naja, das ist schon ganz weit vorne. Naja, gut, okay. Also, ja, zu meiner Person, ja genau. Also ich habe die Ausbildung angefangen im Alter von 15 Jahren in einem Landgasthof. Ich komme aus einem kleinen Dorf oder relativ kleine Stadt zwischen Bonn und Koblenz, da wo der berühmte Fluss A in den Rhein mündet. In der Stadt Sinzig bin ich groß geworden. Und dort habe ich mit zunehmend weniger großer Begeisterung irgendwann die Schule ganz hinter mir gelassen und habe mit 15,5 Jahren eine Ausbildung zum Koch angefangen. Dachte, das ist irgendwie was zu Hause irgendwie Spaß macht und die Familie zusammenführt und Essen irgendwie könnte ganz geil sein. Habe in den Sommerferien Praktikum gemacht, eben in diesem Landgasthof. Die Leute waren alle sehr nett. Die haben gesagt, du hast das gut gemacht. Wenn du hier arbeitest oder die Ausbildung machst, kriegst du 600 Mark im Monat. Dann haben sie gesagt, was kriege ich? Dann haben sie 600 Mark. Dann haben sie gesagt, mega, mache ich. Und plus Trinkgeld, das war aber jetzt nicht so viel, also zumindest nicht so viel, wie wir jetzt im Verhältnis bei uns im Laden generieren. Naja, und das war ein familiengeführter, kleiner, sympathischer Laden in so einem kleinen, verschlafenen Ortsteil von Sinzig mit viel so ansässigen Karnevalsverein, mit einem Saal zum Tanzen und mit einem Saal für die ansässige CDU oder SPD oder was es da so gab und viele Hochzeiten und natürlich auch Beerdigungen. Und das heißt, ich habe dort vor allen Dingen gelernt, wie so Schnitzel funktioniert und Haxen und alles, was man Bratkartoffeln konnte, ich auch ganz gut. Und das war alles sehr schön, habe die Ausbildung aber dann irgendwann abgebrochen nach 2,5 Jahren, weil ich ganz schrecklich verliebt war in so eine Frau. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt keine Zeit habe, um mich um das Mädchen zu kümmern, dann läuft die mir weg. Und wir hatten immer nach Aschermittwoch 14 Tage, 3 Wochen zu. Das würde quasi bedeuten, wenn ich dort noch arbeiten würde, würde heute mein Urlaub losgehen, weil gestern Aschermittwoch war, glaube ich, wenn ich das richtig in erinnere. Und naja, wie dem auch sei. Und dann hatte ich hat die IHK mir zugesichert, ich könne die Prüfung extern wiederholen. Das bedeutet, also obwohl ich es nicht teilgenommen habe, die Abschlussprüfung, hätte ich sie wiederholen müssen. Und extern bedeutet, man braucht keinen Ausbildungsbetrieb. Also habe ich gesagt, mega, habe ich richtig Bock drauf. Krankenversicherung zahlt der Ausbildungsbetrieb. Ich hänge hier rum, habe nichts zu tun, mache die Winterprüfung, finde ich geil. So, und dann gab es aber tatsächlich eine Auflage. Und die Auflage war die, man sollte bitteschön an einem von der IHK bereitgestellten Nachhilfekurs, theoretischen Nachhilfekurs teilnehmen und der hat wahnsinnig viel Geld gekostet und das hatte ich natürlich nicht, weil ich ja arbeitslos in meiner Jugend durchs Rheinland gehüpft bin. Und so bin ich dann ins Hotel Restaurant Hohenzollern in Ahrweiler gekommen, oben auf dem Berg und da war ich wirklich wild unterwegs. Also ich hatte pinke Haare, schwarzer Lidschatten, gut geschnittene Jeans was man alles so hatte, so als Accessoire, um halt irgendwie möglichst paradiesvogelähnlich wahrgenommen zu werden und hatte wirklich vor, diese Stelle auch nicht zu kriegen und auf ganzem Niveau zu versagen und bin da also auch mit lackierten Fingernägeln dann hoch am Sonntagmittag und der Inhaber begrüßte mich mit den Worten, das Restaurant war voll, also es war wirklich ein gutes Restaurant, am Rotwein Wanderweg, so über den Dächern von Ahrweiler, wirklich schön gelegen, prestigeträchtiges, tolles Restaurant, auch Inhaber geführt mit Hotel. Und die Leute dort grüßten mich tatsächlich mit Handschlag und sagten, so, komm, jetzt zeigen wir dir mal das Restaurant. Und ich wollte ja eigentlich unbedingt, dass die sagen, so kommst du hier nicht rein. Das haben die aber nicht gemacht. Also die waren so cool und so lässig zu mir, dass die mir gesagt, also dass sie mir das Gefühl gegeben haben, dass ich das unbedingt machen muss, weil die so großmütig sind. Und wenn ich die jetzt irgendwie versetze, ich habe mich geschämt. Ich habe gedacht, warum renne ich denn hier rum? Das sind so nette Leute. Warum muss ich die denn jetzt auf Teufel komm raus provozieren? Und habe dann das war irgendwie ein Wochenende und bin dann dienstags dahin, habe mir die Haare abgeschnitten, Nagellackentferner benutzt, habe mich nicht geschminkt, bin da vernünftig in der Kochjacken gebügelt und habe dann da nochmal 5-6 Monate eine Ausbildung nachgemacht, also zu Ende gebracht. Und das war aber sehr hart, das war auch ganz anders im Verhältnis zu dem, was ich in dem gemütlichen Laden da in Sinzig gewohnt war. Das war schon so richtig mit Rumbrüllen und richtig Traffic und viele Stunden. Also von, weiß ich nicht, 8.30 Uhr im Endeffekt bis zur Teildienstpause 16 Uhr und dann ab 17.30 Uhr wieder los bis um 0 Uhr. Das war also schon große Klassik, die man da gelernt hat, aber auch schon große Klassik im Sinne der Interpretation der alten Werte, die in so einer Küche vermittelt wurden. Es wurde auch ein Martini-Herd gekocht, den man immer schrubben und schleifen musste und so weiter und so fort. Und dann bin ich in ein Altersheim gegangen, weil ich gedacht habe, okay, also das bisschen gehobene Gastronomie, was ich jetzt kennengelernt habe, hat mir schon gereicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Altersheim ist eine richtig gute Idee. Und die haben mir auch einen wahnsinnig guten Job angeboten, also Verhältnis also zur Arbeitszeit und zur Entlohnung war das schon richtig geil. Also man durfte nicht länger als 7 Stunden am Stück arbeiten. Es gab eine Woche Frühdienst, eine Woche Spätdienst. Frühdienst endete, glaube ich, so um 13.30 Uhr, Spätdienst um 20 Uhr. Dann habe ich da ich hatte die Winterprüfung und bin so im März reingestartet, glaube ich. Und da war direkt Ostern Ende März. Und dann ist jemand ausgefallen und habe so, du hast für mich kein Problem, am Wochenende zu arbeiten. Da gab es irgendwie Feiertagszuschlag auf Ostersonntag, Ostermontag, auf Karfreitag. Dann gab es Freizeitausgleich. Und dann habe ich gedacht, was für ein geiler Job, hör mal. Da habe ich richtig gutes Geld. Wenn der war noch D-Mark-Zeiten, dann habe ich 3.000 D-Mark verdient in so einem Ostermonat.
Geil.
Genau, und da bin ich aber dann auch nicht lang geblieben, weil es relativ schnell langweilig wurde, weil man relativ viel Sachen auch einfach als Convenience-Produkt bekommen hat, sehr viel Zeit damit verbracht hat, eine HACCP-Dokumentation zu machen, ansonsten Sachen zu regenerieren, im Konvektomaten und Rückstellproben zu machen und ansonsten morgens Wurst auf so ein Tablett zu legen oder so.
Die wurde das dann langweilig, weil auch so viel Convenience-Produkte und so weiter, aber also ehrlich gesagt, du klingst ja schon recht ambitionslos, also sehr pragmatisch, okay, ich brauche halt Kohle und ich will nicht, dass es zu stressig wird, aber du hast gesagt, Convenience-Produkte hattest du auch keinen Bock drauf, ne? Also du warst damals wahrscheinlich auch schon so ein bisschen abgefuckt von so 0815-mäßigen Gekoche, oder wird dir einfach nur schnell langweilig?
Nee, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich so, dass mir einfach nur langweilig geworden ist. Also ich hatte da mit der Kocherei wirklich nichts zu tun. Ich hatte dann irgendwann, was gab's denn dann? Also da war ich jetzt, wie alt war ich denn dann? Da war ich also 19 oder was? Da war ich 18, 19. Und dann bin ich zu meinem Vater zum Essen gegangen und der, das war dann ganz absurd, der hatte dann so Sachen im Kühlschrank wie eine Kiste Jakobsmuschel, eine ganze Stopfleber, ein Kalbsbries und so. Und dann hat mein Vater für mich gekocht. Und ich fand das unheimlich absurd, wie geil so Sachen schmecken können und was es alles so für Sachen gibt. Also ich kannte die ja quasi so auch von den letzten Monaten meiner Ausbildung, aber das durfte man natürlich nicht probieren. Ich weiß noch, wie ich da in den Betrieb kam und dann gesehen habe, dass man Kartoffelpüree auch aus richtigen Kartoffeln machen kann. Ja. Was ist denn da los? Und das schmeckt ja gar nicht so geil wie Tütenkartoffelpüree, weil natürlich der Gaumen natürlich auch darauf konditioniert ist, die Geschmacksverstärker irgendwie geil zu finden.
Voll.
Und da muss man sich ja erstmal rantasten. So. Und ich war echt auch einfach kein guter Koch. Ich hatte auch keinen Bock. So, ne? Ich habe dann beim ersten Mal Personalessen kochen in dem neuen Restaurant, wo ich meine Ausbildung fertig machte, musste ich dann in so einem großen gusseisernen Bräter auf dem Molteni-Herd Lachs braten. Und der ist natürlich komplett zerfallen, weil ich den nicht meliert hatte. Ich habe nicht mit einkalkuliert, dass das in diesem gusseisernen Ding anbrennen könnte. Und die Leute fanden mich natürlich auch scheiße. So, also der Küchenchef hat dann den Leuten, die da warteten, dass es endlich um 11.30 Uhr Essen gibt, sowas gesagt wie, oh, das ist der neue Kollege, das ist der Herr Strohe. Bei ihm könnt ihr euch bedanken, dass ihr heute nur 15 Minuten statt 30 Minuten Pause habt und es schmeckt nicht. Heute würde man sagen, okay, der Stroh hat Pulled Salmon gemacht, so läuft. Aber das war halt einfach damals noch nicht, da waren die noch nicht gemindsettet für so die Leute, die sagen, okay, es gibt jetzt hier mal Pulled Salmon. Naja, und das war halt auch ein Ton, da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich bin ja auch schon aus der Schule raus oder bin in der Schule nicht damit klargekommen, wenn mir irgendwelche Leute was zeigen. Das kommt jetzt nie gut ab. Einfach irgendwie irgendwie hörig zu sein oder sein zu müssen. Und dann war ich in diesem Altersheim, dann habe ich danach ja ein bisschen mit meinem Vater was gegessen, dann hatten wir ein paar schöne Tage, dann haben wir da ein bisschen gekocht, dann ist so ein bisschen der Knoten geplatzt. Und dann war ich in Griechenland, tatsächlich ein Jahr lang. Und das war wirklich in Ordnung und wirklich schön. Die Leute waren sehr, sehr nett und sehr, sehr lieb. Und es gab tolles Essen mit einem großen Garten und die griechische Mami ist da rumgelaufen und der griechische Papi ist rumgelaufen und hat Kaninchen geschossen. Und es gab irgendwie 34 Liter Fritteusen ohne Ablass, wo dann einfach selbstgepresstes, kaltgepresstes Olivenöl reingeschüttet wurde, damit man so dann dort Zucchinis drin frittiert. Das war also kompletter Nonsens, aber geil.
Aber wieso bist du nach Griechenland? Du bist da hingefahren, weil du da einfach mal Bock drauf hattest oder hast du da ein Jobangebot oder?
Nee, es war so, dass ich tatsächlich, ich habe ein paar Jobs gemacht in Deutschland, also mal in Hamburg ein paar Tage, war in Nürnberg längere Zeit und auch im Ahrtal, also meine Heimat. Aber ich war wirklich finster unterwegs. Also ich glaube, ich bin nach Griechenland gegangen, damit ich meine Ruhe habe einfach. Ne? Okay. Also damit ich, also man würde sagen, zum Klarkommen wahrscheinlich. Also weg so aus dem
Eskapismus.
Genau. Und dann hatte ich, damals gab es den Arbeitsamt, das gibt es immer noch, aber damals habe ich das dann frequentiert. Da gab es so einen Computer und der hat so kleine, ja wie so Polaroid große Zettelchen gedruckt. Und dann saßst du dann da und dann hast du Ausland eingegeben und hast eine Suchmaske und das war so, bevor jeder zu Hause Internet hat und so weiter und so fort. Und dann, genau, und da gab es halt Griechenland irgendwie, Leute sprechen Deutsch, Kreta, fand ich eh geil, war ich mal als Kind, hab so, okay, fahr ich dahin.
Geil.
Bin ich dahin, die haben mich abgeholt, die Leute waren cool, es ist eine Familie, die in der Nähe von Frankfurt am Main ein Restaurant hatte und die Eltern, drei Kinder, die in Deutschland groß geworden sind, die waren irgendwie, weiß ich nicht, unwesentlich älter als ich, 4-5 Jahre älter als ich. Ich war so 21, 22, 23 und die waren halt irgendwie 28 und 34. Und ich hatte natürlich auch direkt eine Affäre mit der einen Chefin, das durfte die andere Chefin aber nicht wissen. Das war also sehr, sehr unterhaltsam. Und der Sommersaison auf Kreta ist halt auch richtig geil. Ne? Also das war schon richtig, da war schon richtig was los und so, was man da so alles erleben konnte und was man so verschiedene Kulturen da auch kennenlernen durfte und so. Ne? Das war schon wirklich großartig. Und dann bin ich aus Kreta zurück und der Laden, in dem ich die Ausbildung fertig gemacht hatte, suchte einen Koch. Und meine Tante sagte mir das dann, also die Schwester meiner Mutter sagte, hey, schön, dass du wieder da bist. Ich hatte mich auf Kreta besucht. Hör mal, im Hohenzollern, da hast du doch mal gearbeitet. Sie suchen wieder einen Koch. Also gehe ich auf gar keinen Fall hin. Und dann war aber irgendwie, habe ich dann mitbekommen, dass der damalige Küchenchef quasi gerade aufgehört hatte und ein neuer da war. Und den neuen kannte ich auch schon vom Sehen. Das war also der Schwiegersohn des eigentlichen Betreibers, der mich damals so großmütig reinzitiert hatte, obwohl ich verkleidet dort ankam. Mhm. Und dann habe ich dort, ich weiß nicht wie das, ich habe ein Gespräch mit dem gehabt, das war unheimlich geil. Und dann habe ich dort 2 Jahre gearbeitet und wollte auf einmal kochen. Also da stand noch, das war einfach großartig. Wir hatten dann immer im ganzen Team Meetings und haben Menüs besprochen und Beilagen. Ich habe dann Entremetier gekocht und irgendwann Gardemanger und irgendwann auch Soucier. Und das hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Es war ein geiles Team. Es war eine ganz andere Stimmung als früher. Es war ein frischer Wind drin. Der Martin, der Küchenchef, hatte, man durfte auch mal Musik hören. Es wurde nicht die ganze Zeit nur gesiezt und so weiter und so fort. Und der hatte, glaube ich, bei Dieter Müller gearbeitet und auch beim großen Hans Stefan Steinheuer, was ja um die Ecke ist, vom Hohenzollern auch. Und der konnte wirklich auch gut kochen. Und das hat einfach Spaß gemacht. Und dann habe ich mal gesagt, hör mal den, der hat dann, beziehungsweise er hat gesagt, Max, du musst jetzt auch mal ein bisschen hier mal kreativen Input geben. Du bist jetzt da Postenchef auf dem Entremetier und da muss irgendwas kommen. Und dann habe ich gesagt, ich traue mich nicht. Ich weiß gar nicht irgendwie, da konnte man ja nicht googeln wie jetzt. Zum Beispiel passt jetzt Blutwurst und Rhabarber zusammen oder so. Mhm. Und dann hat der Martin gesagt, hör mal Max, tendenziell passt eigentlich alles zusammen, auch Dinge, die noch nie miteinander kombiniert wurden. Du musst nur eine Möglichkeit schaffen, oder du musst eine Brücke schaffen, um die Dinge zu kombinieren. Das ist dein Job. Und ansonsten hast du volle freie Bahn. Das ist der Beruf des Kochs. Du kannst machen, was du willst. Es gibt unendlich viele Zubereitungen. Jedes Gericht, was schon einmal zubereitet wurde, wird nie wieder beim zweiten Mal genauso sein. Also es wird nie wieder nochmal so gekocht werden. Das sind wie Augenblicke, wie Begegnungen. Das ist so viel wert und das ist so toll und du transportierst Emotionen, du kannst dich daran ausdrücken und kochen macht Spaß.
Aber das finde ich ein Hammersatz, auch dieses, es sind wie Augenblicke, wie Begegnungen, finde ich die mega Beschreibung, weil voll oft ist es ja dieses, wir müssen jetzt genau runterschreiben, wie wir diese Soße genau gekocht haben, dass sie jedes Mal gleich schmeckt und das ist so für viele ist das auch so ein ausschlaggebendes Kriterium, dass sie in Restaurants gehen, weil sie sagen, ich weiß, wie es da schmeckt. Und genau das ist, das trifft es voll auf den Punkt. Das ist wie Begegnung, super geil. Ja.
Ja, und so, und dann habe ich von dort aus dann quasi versucht, einen Job irgendwo zu kriegen. Also ich wollte noch mein Abitur nachmachen, weil ich dachte, ich bin ja nicht dumm und das muss ich mir irgendwie selbst beweisen und so. Dann habe ich das 1,5 Jahre mit so einem Kollegen in Bonn da so durchgequält und habe es dann letzten Endes doch nicht fertig gemacht, also mit dem Fachabi irgendwie abgeschlossen. Und bin dann nach Berlin gefahren mit meinem Vater und hatte hier eine Bekannte oder eine Freundin oder eine Affäre, sagen wir es so. Und bin dann einfach hier geblieben und habe dann versucht, in Berlin einen Job zu finden. Damals im Restaurant Hugo's, im Restaurant Rutz und so weiter und so fort. Und die haben aber, die hatten jetzt nicht so großen Bock auf mich. Ne? Da war ich ja dann auch schon irgendwie 27, 26 oder so. Und fehlende Vita, also kannst du ja mit dem Alter, mit einer Station, wo du jetzt mal länger als 6 Monate warst, oder vielen Stationen, wo du halt 6 Monate warst, die halt irgendwie namhaft sind, halt natürlich nicht irgendwie aufschlagen. Ne? Und dann habe ich mir hier so Jobs geholt. Ne? Das war dann ganz, ganz interessant. Sowas gab es im Rheinland nicht, aber in Berlin schon. Also man konnte schwarz arbeiten, man konnte, also es gab sofort Geld, es gab sowas wie Probeschicht, hatte ich vorher noch nie gehört. Und dann musste man irgendwo hingehen und einfach einen Tag arbeiten für Laue, für Umme. Und dann hat man dann irgendwie erzählt bekommen, ob man den Job hat oder nicht. Ja, diese Jobs habe ich dann gemacht. Die sind aber ganz gut bezahlt eigentlich. Und hab mir dann quasi so ein bisschen, fand Kochen so geil, dass ich angefangen habe, zu Hause zu kochen. Ich war dann mit der Affäre tatsächlich zusammen. Heute haben wir eine Tochter zusammen, auch wenn wir wieder getrennt leben. Aber wir hatten eine gute Zeit miteinander, auch eine lange Zeit. Und dann habe ich viel gekocht zu Hause und dann habe ich mir so einen alten Thermomix gekauft bei eBay, general überholt von der Firma Vorwerk und bin immer in Supermärkte gegangen oder hier gibt es so ein Frische Paradies, so ein Supermarkt. Laden. Genau. Und da habe ich dann ganz viele Sachen gekauft und ausprobiert und echt so Trial, Error, also alles ging schief und so weiter. Es war auch demoralisierend teilweise, aber immer so zwischendurch was gelungen ist und ein paar Freunde kamen, haben wir Bose Food gekauft und so alles entdeckt. Boah, was ist eigentlich Chorizo, nie gehört und so weiter und so fort. Also mal klar irgendwie in Spanien irgendwo gegessen, aber nie gewusst, wie es heißt und so richtig. Es war so eine richtig neue Welt, die sich mir da eröffnet hat, auch mit Gewürzen. Dann gab es auf einmal Ingo Holland, neu, altes Gewürzamt. Dann kam und so weiter und dann gab es Pfeffersorten. Was dann alles so, es war wie wenn man so ein Wunderland eintaucht, ne? Was alles so gibt und was du alles so machen kannst und dass es keine Grenzen gibt. Naja, und dann habe ich das vorrangig zu Hause gekocht und habe das viele Geld oder relativ viele Geld, verhältnismäßig viele Geld, was ich verdient habe, die ganze Zeit für Essen ausgegeben, habe dann auch angefangen zuzunehmen. Ich war ja sehr lange sehr, sehr dünn. Also ich glaube, bis ich 28 war, habe ich wahrscheinlich 40 Kilo weniger gewogen als jetzt. Da hatte ich wahrscheinlich irgendwie einen überheftigen Stoffwechsel. Jetzt habe ich vielleicht auch zu gechillten Stoffen, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall ging das relativ flott und so habe ich den Weg zum Kochen gefunden, also zum richtigen Kochen, zum leidenschaftlichen Kochen.
Geil, das klingt schon mal sehr, sehr gut und du hast es toll erzählt. Wir müssen, der Stenge hat mich gerade daran erinnert, wir müssen natürlich auch heute Werbung machen in diesem Podcast und deswegen gehen wir mal ganz kurz in die Werbung und dann kommen wir gleich wieder zurück mit Max Stroh und dann erzählt er uns, wie es weitergegangen ist.
Vorher kommt noch ein Song in die Putz-Playlist. Liebe Freunde.
Ach, stimmt, die Putz-Playlist.
Ja, die hast du wieder vergessen, ne?
Ja, weil ich die immer aktualisieren muss.
Direkt weiterziehen. Der Max hat sich auch ein Lied gewünscht. Max, du kannst gerne nochmal sagen. Wir wissen es ja schon, du kannst aber gerne nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, was du.
Also, ich wünsche mir von The National, finde ich, das ist eine großartige Band, eine meiner Lieblingsband, The National, das Lied, den Song Fake Empire, glaube ich, gut zum Putzen.
Sauber. Von mir kommt von Emil and the Sniffers 70s Street Munchies.
Alright, ich wünsche mir von Interpol Slow Hand.
Ist das auch eine Putzanspielung gewesen eigentlich, Slow Hand? Weil,
nee, ist es nicht. Das ist The National und Interpol sind quasi so in einem, in einem musikalischen Bereich. Es sagt immer, The National ist besser, aber Interpol ist besser. Deswegen habe ich das mal so eingestreut. Aber wirklich, es sind beides geile Bands. Interpol haben stark nachgelassen, aber muss ich sagen.
Ja, The National aber auch. Also der Typ hat ja jetzt ein Soloalbum, das ist auch nicht geil. Ja, also ist aber natürlich auch nicht The National, man darf das nicht verwechseln, aber man verwechselt es trotzdem. Also ich verwechsel es trotzdem.
So, wir machen nochmal kurz Werbung und da gibt es erstmal einen kleinen Zwischenstand in eigener Sache, denn mittlerweile bin ich gut weggekommen von meiner Friteuse, wobei so richtig los werde ich die wahrscheinlich nie und das will ich ja auch gar nicht, es war ja schließlich auch ein Weihnachtsgeschenk, aber ich habe wieder angefangen, mich ein bisschen bewusster zu ernähren, mein Essen daheim auch wieder ganz frisch zuzubereiten. Da dachte ich mir, gibt's heute mal Ratatouille mit frischem Paprika, Zucchini, Aubergine, Zwiebel und. Da kann man auch ein bisschen mehr kochen und ja, kann ich mir für den nächsten Tag was ins Studio mitnehmen. Und ja, da führt eigentlich kein Weg an Aldi vorbei, denn wenn ich ins Studio will, muss ich an einem Aldi vorbei. Lol, kleiner Scherz am Rande, aber ich bekomme beim Aldi einfach alles, was ich an Obst, Gemüse, Kräutern, hast du nicht gesehen, brauche und das alles auch noch tippitoppi frisch. Und das ist kein Wunder, denn viel von dem Obst und Gemüse kommt aus der Gegend und da ist es ja klar, dass alles super fresh ist und praktisch wie vom Baum schmeckt, weil es muss ja nicht von so weit hergeschippert werden. Auch wenn es mal von weiter weg kommt, wird bei Aldi super viel Wert drauf gelegt, dass es 1A in eurem Einkaufskorb landet. Denn bis es dort landet, durchläuft es ganz viele interne und externe Qualitätskontrollen. Und was ich persönlich super geil finde, ist, dass bei diesem Quali-Check trotzdem das Obst und Gemüse am Start ist, das vielleicht optisch, naja, keinen Schönheitswettbewerb gewinnt, aber trotzdem tadellos ist. Und man kann immer noch was Leckeres draus zaubern, weil ich finde es furchtbar, wenn was weggeworfen wird, nur weil es ja ein bisschen krumm aussieht oder irgendwo eine Delle hat oder so. Also finde ich super, dass da Aldi so viel Wert drauf legt. Habe ich vorher nicht gewusst, ganz im Ernst. Und auch erst durch den Link erfahren, den wir jetzt zack in die Shownotes packen. Da könnt ihr euch selbst auch nochmal ein paar Infos abholen, Hard Facts, wie das mit dem Kühlsystem läuft, wie regionale Produzenten unterstützt werden, was für eine krasse Auswahl mittlerweile am Start ist, dass geschaut wird, okay, wo kann man Verpackung sparen und ganz wichtig, wie sich Aldi auf den Kopf stellt und krumm macht, damit ihr stets frischen Stuff auf dem Teller habt. Wahnsinn, hätte ich alles nicht erwartet. Checkt das mal aus, schaut euch das mal an. Link ist in den Shownotes. Ja, und jetzt geht's weiter mit Kau und Schluck. Viel Spaß.
Was mich daran, bis auf die Sache mit dem Stoffwechsel, muss ich ehrlich sagen, habe ich eine ziemlich ähnliche Geschichte hinter mir. Ich hatte noch nie einen guten Stoffwechsel. Also das ist mein Problem. Aber ansonsten, ey, abgebrochenes Fachabi. Irgendwie bis man 26 war oder 25 war, überhaupt keinen Bock gehabt, irgendwie auch nur so bei mir war es Hamburg, ich bin nach Hamburg gegangen, bin da in 2-3 Läden gescheitert und habe dann am Ende Burger ausgefahren für Burger Me. Das war irgendwie auch eine absurde Zeit, aber der große Unterschied ist es, bei dir ist es irgendwann mit einem Stern geendet. Dennis, bei dir warst du doch auch super lange.
Ja, genau, bei mir war es auch relativ ähnlich. Ich bin ja auch so Schulverweigerer-mäßig unterwegs gewesen, habe in keinem Sternerestaurant gearbeitet, bis ich irgendwie 25 war, bin dann mit 29 nochmal in ein 3-Sterne-Restaurant und habe dann mit 32 quasi das erste Mal den ersten Stern gekocht, ja. Und das war auch ja, so ähnlich. Also klar, auch erstmal nicht gewusst, was die Lebensmittel sind, so als ich 19 war, habe ich, glaube ich, auch noch keine Ahnung gehabt, was ein Sternerestaurant ist. Und dann hat sich das alles auch so entwickelt, ja. Ist auf jeden Fall sehr spannend, das zuzuhören, Max. Klar, du hast jetzt erzählt, warum du in Berlin bist und warum du dort geblieben bist. Aber wie kam es dann dazu, zu sagen, okay, ich mache mich jetzt selbstständig? Du hast dir das dann alles so ein bisschen beigebracht, hast du gerade erzählt. Aber wie kommt man dann dazu, zu sagen, okay, ich mache mich jetzt hier selbstständig und ich habe einen Haufen Batzen Geld gerade irgendwie angespart oder musst du dir einen Kredit nehmen? Wie kommt man da zur Selbstständigkeit?
Ich habe dann irgendwann auch nochmal in ein bisschen besseren Läden gearbeitet oder es zumindest versucht. Ist nicht so gut gelungen, auch über die Leute, das Arbeitsklima, das war einfach alles wieder schrecklich in 2 Wochen. Dann habe ich gearbeitet in Frau Mittenmann, das Restaurant im Prenzlauer Berg, und das war so ein Haufen Enthusiasten, die irgendwie wahnsinnig wild und frech und verspielt da irgendwie herkamen, sowohl der Service als auch die Küchencrew. Und also mit ständig täglich wechselnden Speisekarten, enger Zusammenarbeit mit Leuten, die hier im regionalen Gewässern was fischen oder whatever. Und da musste man also wirklich kreativ und schnell sein, weil die Hütte wirklich gebrannt hat. Also da war wirklich viel los. Und dort habe ich ja Ilona kennengelernt. Das ist meine Partnerin, ja, also privat wie auch geschäftlich. Da habe ich dann auch geschafft, in relativ kurzer Zeit einen relativ ruhmlosen Abgang hinzulegen. Und habe der Ilona gesagt, aber hör mal, irgendwann machen wir 2 zusammen Restaurant auf, weil die Art, wie du die Gäste bespielst, also ich habe damals auch dort schon den Service geleitet, aber neben dem Studium, also neben der Uni, also das ist genau das, also das, so möchte ich gerne mein Essen irgendwann mal repräsentiert wissen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wie es wäre, wenn jemand anders als du das rausbringen würdest. Und da waren wir also noch nicht zusammen und hatten auch nichts miteinander. Und man muss schon sagen, ich habe die Ilona, glaube ich, sehr hartnäckig umgarnt dann und angegraben irgendwann, ab einem gewissen Zeitpunkt. Und aber auch immer, ich weiß nicht, irgendwie haben wir dann zueinander gefunden, haben uns ineinander verliebt und ich habe aber immer gesagt, so, irgendwann machen wir einen Laden auf. Und ich habe gesagt, ich mache auf gar keinen Fall ein Restaurant, ich mache mich auf keinen Fall selbstständig und wenn ich mich selbstständig machen sollte, dann auf gar keinen Fall mit dir. weil man muss also wissen, das ist auch unsere Aufteilung, auch im Betrieb, oder das hat sich einfach so ergeben, weil es einfach so ist. Also Ilona ist vorsichtig und bedacht und ich bin unvorsichtig, laut, schnell und impulsiv. Mhm. Und diese Mischung ist, glaube ich, für uns ganz gut, weil ansonsten hätten wir diesen Laden nicht aufgemacht. Aber wenn ich alleine wäre, hätten wir ihn vielleicht auch schon lange nicht mehr geöffnet. Man weiß es nicht. Aber das war so ein bisschen die Geschichte. Und ich habe dann, da gab es so einen kleinen Italiener in Wedding hier in Berlin, da Buffy hieß der. Und das war so eigentlich, wo wir gedacht haben, das können wir irgendwie machen. Der war dann zu verkaufen, der hatte, weiß ich nicht, 40 Quadratmeter Gastraum, hinten eine kleine Küche, hat aber irgendwie 120.000 Ablöse gekostet, in einem echt irgendwie nicht so geilen Bezirk. Also ich meine, das kommt natürlich jetzt alles und so weiter, aber irgendwie vor 6-7 Jahren also sehr, sehr schwieriger Bezirk einfach und auch einfach eine hohe Ablösesumme. Aber wir haben gedacht, irgendwie, ich hinten allein in der Küche, Idi alleine vorne, wir machen da irgendwie, weiß ich nicht, 15, 20 Kuvert am Abend, irgendwie zwei Gänge, haben irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, pro Kopf Umsatz von 30 Euro und rechnet sich das und ist das cool und ist gemütlich und wir sind zusammen und brauchen niemanden und sind unabhängig und finden das mega und machen Leute glücklich. Naja, und das hat dann nicht funktioniert, weil die Ablösesumme zu hoch war. Und dann hatte ich einen Immobilien-Scout-Suchauftrag gespeichert, eben für Kreuzberg, weil ich anfangs in Kreuzberg gewohnt habe, als ich nach Berlin gekommen bin. Und dann wurde mir das Lokal gezeigt, wo wir jetzt also unser Restaurant drin haben. Und das war die erste Location, die ich in Berlin, also das erste Mal in meinem Leben in Berlin war, war ich in diesem Restaurant, also unserem Vorgängerrestaurant, nachts saufen. Und zwar bin ich mit meinem Bruder, der jetzt bei Baris Ferraris ist, und meinem anderen kleinen Bruder, der Geschäftspartner meines anderen Bruders ist, in Berlin. Und wir kannten uns überhaupt nicht aus und haben uns gedacht, wie, boah, wir gehen jetzt an Alex und gehen da richtig steil. So, und dann waren wir unter der Woche, ich glaube, es war ein Donnerstag mit Alex und da war halt nichts los. Es ist halt auch einfach der hässlichste Platz der Welt und so weiter und so fort. Und Berlin ist wirklich durch diesen Platz nicht vernünftig repräsentiert. Naja, jedenfalls hatten wir damals bei einer Bekannten geschlafen in Kreuzberg und sind dann da so rumgelaufen nachts und haben irgendwie im Späti, das fand natürlich geil, irgendwie Bier und Pillowwein und so und geäxt und viele geraucht und so. Und waren dann kurz bevor wir unser Home Destination für diese Nacht erreicht hatten, sind wir eben die Fichtestraße entlang gelaufen, also dort, wo jetzt das Restaurant ist. Und da war halt auf ein Halligalli. Und dann sind wir da rein, haben noch vernünftigen Wein gekriegt und so weiter. Und und dann war das auf einmal dort in diesem Suchauftrag, blinkte das auf als Treffer. Und dann sind wir dahin und haben uns das angeguckt und wir haben uns da verliebt sofort. Und dann war das eine sehr langwierige Geschichte. Also wir haben uns das im Januar angeguckt und haben dann im Juli das okay bekommen. Da gab es viele Mitbewerber. Wir waren jetzt auch nicht die solventesten. Die Bank hat gesagt, es gibt kein Geld. Ihr seid nicht Willy Wagner irgendwie. Also euch kennt man nicht. Ihr habt keinen Namen. Das heißt, Existenzgründer irgendwie, selbst mit einer vernünftigen Eigenkapitalquote. Willy ist nämlich der Schwäbin und die spart gut. Und ich hatte auch irgendwie ein bisschen Geld. Und jedenfalls war das für die Bank kam es nicht in die Tüte, uns Geld zu geben. Wir haben dann von der IDB so einen Mini-Kredit bekommen und haben dann einfach das Ding renoviert, wie man sich einen studentischen Umzug vorstellt. Also wir haben es selbst gemacht, alles mit Freunden. Wir haben die Küche nicht renoviert, wir haben die Küche so gelassen, also schon renoviert, aber wir haben dann nichts Neues reingestellt. Wir haben ohne Konvektomat gestartet, ohne Wärmelampen. Wir hatten kein Paco-Jet, kein Thermomix, hat meine Mutter uns geschenkt zur Einweihung. Und ansonsten haben wir selbst angestrichen, alles selbst gemacht halt einfach und haben dann auch, glaube ich, anderthalb Jahre im Büro gewohnt. Also im Laden ist im Hausflur gegenüber so ein kleines Büro, das hat so, weiß ich nicht, 30 Quadratmeter, ist aber auch noch Personalumkleidekabine und Personaltoilette und Büro und war aber auch unsere Wohnung mit meiner damals, weiß ich nicht, fünfjährigen Tochter, war das schon extrem schlecht beheizt, schlecht isoliert. Also im Winter mit einem Wollpullover und Heizlüfter da gepennt. Jetzt werden natürlich die einen oder anderen sagen, boah, der Idiot hat einen Heizlüfter benutzt. Es ging natürlich nicht anders. Es waren zumindest keine Heizpilze in der geschlossenen Wohnung aktiv. Aber das war schon krasse Zeit auch einfach, ne? Aber wir wollten das halt irgendwie unbedingt und ganz, ganz fest wollten wir das und wir haben da viel für riskiert und viel Federn auch gelassen, aber auch jetzt viel Lorbeeren geerntet und sehr, sehr viel Erfolg und eine echt gute Zeit. Und darauf sind wir auch ganz, ganz stolz.
Absolut. Mega. Da kannst du richtig stolz drauf sein. Das ist, Irgendwie ist es vorherbestimmt gewesen scheinbar, dass ihr diesen Laden aufmachen müsst, wenn du da abends gelandet bist. Finde ich sehr geil. Aber auch sehr, sehr mutig, Max. Das ist Wahnsinn, dass man das durchzieht. Und vor allem, wo ihr jetzt halt seid, ne? Also wenn du sagst, ihr habt da mit der alten Küche oder in der alten Küche gekocht und du wolltest das eigentlich erstmal alleine mit der Ilona machen, dass sie vorne ist und du hinten. Und wohin sich das halt entwickelt hat mit der Zeit, ne? Dein Stil auch. Und ich meine, bist ja schon in aller Munde und es wird ja auch immer besser. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht stehen bleiben willst, sondern irgendwie wird sich immer weiterentwickeln. Ich finde das sehr schön.
Ja, ich finde es auch geil. Ja, und wieder, ja, so ein Stehenbleiben. Das ist halt, weil wir, ich glaube, wenn wir in so einen super sanierten, mit Investoren geschmückten, gespickten, versehenen Laden rein eröffnet hätten. Also wo es keine Verbesserungen mehr gibt. Weißt du, wenn du, ja, wo alles stimmt, alles im Richtigen, wo das Abwasser fließt, wo die Spülmittel dosiert aus einem Spender kommen und so weiter und so fort. Wenn du so ein Ding halt hast, dann bist du ja schon fertig, bevor du angefangen hast. Mhm. Und da wir aber in diesem Altbau sind, der natürlich unheimlich viel Charme hat, aber auch unheimlich viele Macken, sind wir eh eigentlich die ganze Zeit nur am Verbessern, am Optimieren im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir haben immer noch keinen Kredit, immer noch keine Investoren, wir haben keine Brauerei darauf, wir haben das also wirklich alles allein gemacht und das soll auch so bleiben. Aber trotzdem können wir natürlich diese Riesensprünge nicht machen. Also die Küche hat zwar jetzt ein Pacojet und wir haben auch ein Rational, aber die ist immer noch nicht größer. Und es geht peu à peu geht's weiter. Und deswegen fühlt es sich auch, also ich meine, es sind ja mittlerweile schon 5 Jahre. Die ersten 3 Jahre haben alle gesagt, boah, erst 3 Jahre. Auf einmal sagen sie, oh, schon 5 Jahre, das geht auch ganz schnell in der Wahrnehmung. Aber für mich sind es trotzdem, mir kommt es halt nicht so lang vor. Und es ist halt der erste Sterneladen, in dem ich arbeite, zumindest voll sozialversicherungspflichtig. Und es ist auch der Job, den ich am längsten durchgehalten habe. Also der Ort, wo ich am längsten geblieben bin. Aber es hat natürlich viel damit zu tun, dass wir uns diesen Ort tatsächlich zu dem machen konnten, der er ist. Ne?
Wie ist das mit der Partnerin, die den ganzen Tag zu sehen?
Ja, zum Kotzen, ne? Klar. Aber ja, auch richtig geil. Ne? Also es ist sowohl, es ist beides. Es ist jetzt durch die momentane Situation natürlich noch irgendwie ein bisschen schwieriger, weil wir uns beide natürlich sehr viel Motivation und Bestätigung aus dem alltäglichen operativen Geschäft, sage ich mal, rausziehen. Das bleibt uns ja vollkommen, ist uns ja vollkommen fremd gerade. Das heißt, wir wälzen ja viel mehr Probleme auch als sonst und haben ganz andere Bedenken und ganz andere Befürchtungen und ganz andere Unsicherheiten. Und ansonsten ist das immer sehr, sehr geil, weil man weiß, da ist jemand, der genauso für diesen Laden brennt wie man selbst und der das genauso von Anfang an aufgesogen hat und weiß, wo jeder Schrauber und jeder Schraubenzieher ist und wo es hingeht, dessen Leben das auch teilweise bestimmt, genauso wie das eigene. Aber manchmal wäre es auch schon ganz geil, wenn man mal sich nach der Arbeit erzählen könnte, was so passiert ist, ohne dass der andere schon weiß oder dass man eine neutrale Meinung oder einen neutralen Standpunkt dazu hätte. Manchmal ist es auch ganz geil, wenn man sich nicht sieht. Also wir wohnen ja auch zusammen, ne? Und das werden wir jetzt auch ändern. Und zwar nicht, weil wir uns irgendwie trennen wollen, sondern weil wir Raum brauchen einfach. Und zwar räumlich, also räumliche Distanz brauchen.
Das ist doch in der Gastronomie eigentlich doch immer so, eigentlich immer eine Schicksalsgemeinschaft. Also ich bin so aufgewachsen, ne? Also in unserem Betrieb, mein Vater war mein Vater, meine Mutter und jetzt ist es an meinen Bruder gegangen mit seiner Freundin. Also das ist schon fast auf eine Art schon wie so ein Bauernhof eigentlich, ne? Also wo die ganze Familie mitzieht, weißt du, was ich sagen will? Also ja, ist es nicht eigentlich, also ich bin so aufgewachsen, ich kenne das eigentlich nur so, ne? Also deswegen ist das für mich eigentlich fast das Normalste auf der Welt. So.
Ja, das glaube ich. Das hört sich genau. Ja, klar, da hast du recht, das ist natürlich ein Punkt.
Ja, aber auch die Sache mit dem sich nicht zu erzählen, das bemerkt man. Also ich bemerke das halt im familiären Bereich, ne? Man arbeitet halt zusammen. Also wenn ich da mal über längere Tage einspringe, das heißt so an, ja, so Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern oder sowas und dann vor allem an Weihnachten, dann sitzt man abends so zusammen und keiner hat sich eigentlich wirklich was zu erzählen, was auch nicht böse gemeint
ist. Und deswegen, ne? Fernsehen gucken beim Essen, Leute.
Ja, das, also was nicht böse gemeint ist, aber ich kann das absolut nachvollziehen, ne? Aber auf der anderen Seite weißt du, ey, du hast eine Partnerin, die ist am Start, die hält dir den Rücken frei, du hältst ihr den Rücken frei, ihr zieht am gleichen Strang und du hast auch jetzt nicht so diese Bedenken, oh, ich muss heute mal frei machen, weil meine Frau sitzt zu Hause. Oder umgekehrt, ja, weißt du wie?
Das stimmt. Ja, genau. Das ist auch ein guter Punkt, ne? Also ja, mit den Arbeitszeiten und so, auch für die Mitarbeiter. Ja, das ist natürlich ein Vorteil.
Wie ist das bei euch geregelt? Hat einer den Job des Zahlenmenschens und der andere, ja das habe ich mir gedacht. Genau. Ich schätze, du bist nicht der Zahlenmensch.
Genau, ich gebe einfach nur aus. Ich gebe aus, bis jemand Stopp brüllt. So nach dem Motto.
Ja, das hab ich mir gedacht, weil, also, ich habe ja auch ganz lange immer davon geträumt, mein eigenes Restaurant irgendwann mal aufzumachen vielleicht und so. Und denn ich denke schon, dass ich ganz gut kochen kann, aber ich habe auch keinen Bock, mich jetzt nochmal für ganz wenig Geld jahrelang in eine Sterne-Gastronomie zu stellen. Ich habe mal gedacht, ich müsste es machen, aber mit diesem ganzen Podcast-Thema, was ich noch mache, das ist mittlerweile so viel geworden und ehrlich gesagt verdiene ich halt auch dadurch, also anders und leichter Geld, als wenn ich in der Küche stehe. Und trotzdem ist dieser Traum von mir noch da und ich denke da oft drüber nach. Und gleichzeitig bin ich ehrlich gesagt, ich habe eine sehr gute, sehr strenge Steuerberaterin, die mir alles quasi vorkaut. Sie ist so mega, sie ist so meine Partnerin. Wir sind auch, glaube ich, keine Menschen, die matchen würden, sondern sie ist halt so mega der Zahlenmensch. Und ich bin so, also wirklich, ich bin furchtbar. Also ich habe ja auch so Briefkastenangst und so. Und dann würde ich abends im Bett liegen und glaube ich, würde jede Nacht, und gerade wenn es dann besonders gut läuft, würde ich anfangen, Panik zu bekommen im Sinne von, ja, wann kommt der große, wann falle ich zurück? So, kommt irgendwann der Tag, wo die Bombe platzt, wo alles, wo mir auffällt. Ach so, warte mal ganz kurz, uns ist gerade aufgefallen, du hast, da gibt es eine Rechnung von vor 6 Jahren, die wurde nie gezahlt. Das sind die Zinsen, du bist am Arsch. So, also das sind halt so, ich habe immer diese krasse Angst und ich spiele auf ein Thema an, du weißt schon, was ich sagen will, so, weil du hast in einem anderen Podcast ein bisschen über Panikattacken und sowas geredet. Hast du, wenn es um deine Selbstständigkeit geht, manchmal auch solche Ängste? Und ich meine gerade jetzt, weil Dennis hat eigentlich richtig gesagt, du bist schon ein Prominenter oder auf jeden Fall eine Person des öffentlichen Lebens mittlerweile. In einem gewissen Maße, natürlich noch nicht im Sinne von Tim Melzer, aber ja, man kennt dich. Jeder, der sich für Kulinarik interessiert, hat deinen Namen schon gehört und dein Gesicht vielleicht schon gesehen. Und da muss man halt auch sagen, ja, okay, baut sich bei dir, ich kenne das total, bei mir baut sich ein extremer Druck auf, so eine Versagensangst auch. Es würde mich mal interessieren, wie das bei einem Sternekoch ist.
Ja, ich bin da, glaube ich, ein spezial gesonderter Fall. Also ich lebe ja in Phasen. Das heißt, ich bin ganz oft der Meinung, mir kann überhaupt nichts und niemand was anhaben. Wenn ich Glück habe, habe ich in dieser Phase dann einen Dreh. Wenn es anders läuft, bin ich dann auch schon mal relativ schnell still. Ich habe ein relativ großkotziges Verhältnis zu dem, was ich vermag, zu leisten oder ein sehr unerschütterliches Vertrauen da rein. So, also ich mache mir über meine wirtschaftliche Situation keine Gedanken, weil ich mir relativ sicher bin, dass mir irgendwas einfällt. Selbst wenn ich nicht mehr weitermachen kann mit dem, was ich jetzt tue und liebe und beherrsche und mit dem ich erfolgreich bin. Das ist, glaube ich, der erste Schritt zur letzten Konsequenz meiner Ängste, ist, dass ich, weil ich eben dieses Vertrauen habe oder diese Großkotzigkeit oder dieses Selbstverständnis, mir natürlich auch nicht erlaube, diese Ängste wahrzunehmen. Und deswegen äußern die sich bei mir körperlich. Das heißt, ich fange an zu zittern oder ich habe so ein Kloß im Hals und dann gehe ich zu Ärzten und dann ist da nichts. Und dann kriege ich Bluthochdruck und dann gehe ich zum Kardiologen oder mache einen Körperscan und da ist da nichts. Und wenn ich dann beim Arzt da ist, dann alles in Ordnung für einen gewissen Zeitraum. Und ich bin aber jetzt nicht im Sinne der Definition ein klassischer Hypochonder, weil der Hypochonder dann zum nächsten Arzt geht. Sondern bei mir ist es eher so, dass ich mir vom Arzt die Absolution dazu erteilen lasse, mich geil zu fühlen oder gut. Und das ändert sich aber natürlich, zum Beispiel, als wir den Stern gekriegt haben, dann hat Ilona gesagt, und jetzt, was machen wir jetzt? Also nix, wir machen einfach so weiter wie zuvor. Ja, ist es nicht total krass? Jetzt haben wir den ersten Service als Sternerestaurant. Das Team war total aufgeregt und ich habe gesagt, nee, das ist doch genau das, was wir wollten. Mega geil. Wir uns gar keine Sorgen machen. Und 2 Tage später war ich in der Sauna und hatte die erste Panikattacke meines Lebens. Und ich dachte, was ist hier eigentlich los? So, Strohe kann der Druck. Das ist doch nichts. Kein Druck. Funktioniere ich am besten? Funktioniere ich unter Druck? Und so weiter und so fort. Und das ist echt kein Zuckerschlecken. Also so eine Panikattacke. Und ich kriege das mittlerweile, weiß ich, wie die sich ankündigen. Ich weiß auch zum Beispiel, dass ich dann besser keinen Alkohol trinke, weil Alkohol das zum Beispiel mal kurz wegspült, aber dann kommt es doppelt so hart, trifft sich, fickt sich um die Ecke. Mhm. Und das heißt, ich habe schon natürlich im Verborgenen große Ängste und verspüre viel Druck, weil ich natürlich von mir auch weiterhin Großes erwarte oder noch Größeres, als ich bisher geleistet habe. Wie Dennis eben schon sagte, also man will ja auch weitermachen oder noch besser werden. Ich bin jetzt auch noch nicht so alt. Wenn man die ganze Zeit irgendwie sich so ein bisschen danach sehnt oder strebt oder sich dahin bewegt, dass man noch mehr aus sich macht oder mehr aus sich rausholt oder aus dem Laden oder aus seinem Team oder allgemein versucht, sich in eine noch bessere Lage zu manövrieren oder zu positionieren, dann ist das schon mit sehr viel Aufwand betrieben, weil man ja nicht mehr bei Null anfängt. Also es kann ja nicht immer die ganze Zeit nur steil bergauf gehen. Da spielen Ängste bei mir schon eine große Rolle. Also ich fliege total ungern. Das war früher nicht so. Ich hatte früher auch keine Angst. So. Und ich glaube, dass ich jetzt erst Angst habe, mitunter eintreten durch die Geburt meiner Tochter. Da gab es dann auf jeden Fall was, was ich verlieren konnte auf einmal. Natürlich auch den Erfolg so, dass du Angst hast, da kommt noch eine Rechnung um die Ecke und dann bist du gelackmeiert, gefickt. Also ich glaube, dass ich schon tief drin einfach große Angst habe, ganz viel zu verlieren. Das äußert sich aber dann halt irgendwie nur in, ich würde fast sagen, manischen Phasen alle 6 bis 8 Wochen über für 5 bis 7 Tage.
Ja. Du hast gerade gesagt, du hast das Gefühl, du bist ja ein Sonderfall. Also ich kann dir von Nächten erzählen, wo ich mit meiner Ex-Freundin auf der auf der Notfallambulanz gelegen habe und mal wieder gedacht habe, ich glaube, ich bin ziemlich sicher, ich habe gerade einen Herzinfarkt. Und dann wird einem so Blut abgenommen und dann wird man wirklich mit schüttelndem Gesicht wieder nach Hause geschickt von diesen genervten Ärzten, die sich denken, oh, wieder so einer. Und dann wirst du so nach Hause, ich habe das oder auch öfter mal, wenn ich so Bahn fahre oder so und alles wird schnell und ich merke, ich kriege so das Herz schlägt, ich habe das Gefühl, oh Gott, wie kriege ich das wieder runterreguliert? Dann fasse ich mir so an meinen Puls und denke so, schlägt mein Herz noch? So, dann versuche ich das so, okay, so schnell schlägt es, dann versuche ich mich so runterzubringen irgendwie. Da hatte ich schon Bahnfahrten und so des Horrors und alles Mögliche. Also ich kann das sehr, sehr gut nachempfinden. Ich finde es auch geil, dass du da so drüber quatschst, weil ich finde, das ist so, gerade dieses, ja, man hat halt Druck auch in so einem Job und so und da kann man ja auch mal drüber reden, das ist absolut auch nicht, ich finde es voll nice, von jemand anderem zu hören, ey, mir geht's genau, also ich, der sich selbst als jemanden, ich wusste jetzt auch nicht, dass es der klassische Hypochonder ist, weil ich gehe auch zum Arzt, mache dann meine Bluttests und so, Stenger kann es bezeugen, du weißt, wie oft ich zum Arzt renne und sage, ich habe wieder einen Bluttest.
Ja, genau.
Und dann komme ich immer zurück und sage so, oh, Leberwerte sind nicht so gut, ey, ich muss weniger fressen, so, ich muss auf jeden Fall ein bisschen drauf achten, weniger, nicht so viel fressen, nicht so viel saufen und so. Dann fahre ich auf Tour, hatten wir eine Podcast-Tour, die ganze Tour über nichts getrunken, komme zurück, mache einen Lebercheck, mach wieder einen Check, ja, werde super, alles klasse und dann wieder rein, saufen, fressen und dann geht es ein Vierteljahr gut und dann rauche ich auch wie ein Schlot, da komme ich mir ein Päckchen nach dem anderen, rauch und fress und sauf und dann irgendwann kommt der Moment, dann sagt mein Körper wieder, Junge, halt's Maul, so läuft's nicht, tritt mir wieder die Bremse rein, ich habe das Gefühl, ich habe ein Stechen in der Brust, ich habe das Gefühl, mir geht's, keine Ahnung, mein linker Arm wird taub. So, und dann wieder Vollbremsung und wieder in die andere Richtung. Es ist so anstrengend. Es ist so, ich glaube, es ist so eine hypersensible Art, auf seinen Körper zu hören. Und ich kenne Leute, mit denen habe ich gerade, also vor allem zusammengearbeitet, ehemalige Kochkollegen von mir, habe ich angeschaut und gesagt, wie fühlst du dich heute körperlich? Und gesagt, wie immer. Dann habe ich gemeint, wie immer? Und dann hat er gemeint, ja, wie immer. Habe ich gemeint, hast du manchmal Schmerzen irgendwo? Tut manchmal irgendwas weh? Sagt er, nee, kennt er nicht. Dann habe ich gesagt, wie kann das denn sein? Das ist mein Alltag.
Krass. Ja, es gibt aber, ich war dann auch mal bei so einem Angsttherapeuten, so, der mir letzten Endes gesagt hat, sie haben gar keine Angst. Sie müssen mal schauen, dass sie irgendwelche anderen Sachen auflösen. Also sind nicht der klassische Angstpatient. Und der hat zu mir gesagt, wissen Sie was? Wenn alles normal läuft und nicht, wenn sie Glück haben, sondern wenn es einfach normal läuft, haben sie noch 50 Jahre vor sich so oder 40. Und wenn alles gut läuft, haben sie vielleicht 45 Jahre vor sich. Und wenn ihr Körper mal zwickt oder ihr Arm mal links oder sie auch nachts auf ihrem mit dem Kopf auf ihrem Arm liegen und der schläft dann ein, dann ist halt so. Und wenn sie ihren Körper, und andere Leute kriegen das gar nicht mit, weil die nicht so sensibilisiert sind darauf. Und sie denken jetzt nicht, ich habe so einen Mitarbeiter oder Arbeitnehmer, sage ich, und wie geht's dir? Sagt der, herausragend. Sag ich, wie kannst du denn herausragend gehen, Digga? So, und er sagte, ja, mir geht's blendend und so weiter und so fort. Ich sage, wie kann es da jemandem so gehen? Ich sage, fick nicht irgendwie dein Fuß, ist nicht irgendwie ein Pochen in der Wade, was irgendwie darauf hindeutet, dass irgendwas falsch ist, irgendwie ein Stand setzen oder so, dann muss man doch direkt so, was ist los mit dir? Und so weiter. Und dann war ich ja, und mir reichen ja die Bluttests nicht. Ich bin ja jetzt seit 2 Jahren privat krankenversichert. Ich habe so einen Freund, der kam mir mal und sagt, immer, Chris, wie geht's dir? Sagt der, blendend, ich war gerade beim Check-up, Digga. Nee, gerne, mir geht's gut. Dann ich gesagt, boah, ich will da dieses Gefühl haben, ich brauche auch Check-up. Und deswegen will ich jetzt privat krankenversichert werden, Steuerberater angerufen. Zack, 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 zack. So, jetzt gehe ich zum Hausarzt und sage, hey mal, ich bin privat, also ich will Check-up machen, ich will mich fühlen wie mein Freund Chris. Dann sagt er, ja, Blut abnehmen, zack, Herz, wupp. Und dann sage ich, wie, das war's? Dann sagt er, ja. Das heißt, wie kann man sich denn da geil fühlen? Ich sage, ich will Check-up. Dann sagt er, was wollen Sie für ein Check-up? Ich sage, Check-up, Check-up, Check-up. Dann sagt er, ja, was geht? Ich sage, ich brauche alles. Lungenfunktionstest, bum, bum, bum. Dann bin ich zu einem Kardiologen gegangen, der irgendwie Fan von der Aktion Kochen für Helden war. Und der hat gesagt, Herr Stroh, wie cool, dass Sie hier sind. Und ihn habe ich Suppe gekriegt, irgendwie, bla, 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 also mit Concierge und so ein Scheiß. Von ihnen habe ich Suppe gekriegt, als ich in der Charité stand und offenen Herzen operiert habe. Das kann ich für Sie tun. Dann habe ich gesagt, boah, ich habe hier Probleme und so. Und dann sagt er, okay, alles klar, zack, 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 Belastungs-EKG gemacht, Ultraschall. Dann sagt er, wissen Sie was? Wir schicken Sie einfach zum Körperscan. Sag ich, was? Körperscan? Grey's Anatomy? Ja, sind die Ärzte auch alle so heiß und so weiter? Und die Ärzte natürlich auch und so weiter und so fort. Und dann bin ich dahin in die Charité, bin durch die Röhre gefahren. Die wussten schon Bescheid, da kommt der Hypochonder Stroh. Herr Stroh, haben Sie keine Angst und so weiter. Wollen Sie eine Beruhigungspille? Auf jeden Fall. Und dann sagten die, und dann war ich dann in der Röhre drin und ich war so aufgeregt, obwohl ich eine Beruhigungspille hatte, gesagt, okay, Sie haben so hohen Blutdruck, wir können es gar nicht scannen, so, weil Ihre Gefäße, das geht halt einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe einfach nur Angst, krank zu sein oder was falsch zu machen. Und dann haben wir den Kardiologen angerufen, hat der Kardiologe mit mir gesprochen, hat gesagt, Herr Spohr, entspannen Sie sich einfach, Sie haben nichts. Wir machen wirklich jetzt einen Scan und rausgefunden haben Sie, ich habe eine Wassereinlagerung im Kiefer. So. Und das kann man jetzt einfach aufploppen oder nicht, es ist halt Wasser, es ist nicht entzündet, es ist keine, also Sie haben die Dichte gemessen und ansonsten bin ich halt von Stirn bis Kniekehle, ist nichts. Das Einzige, was man jetzt noch machen kann, ist ein MRT für den Schädel.
Ja.
Und Magen- und Darmspiegelung, aber das habe ich schon gemacht. Ja. Und deswegen gibt es nichts. Es gibt nichts. Es gibt nichts. Es gibt auch nichts, wo ich sage, boah, dieser Kloß da, der muss aber weg. Den kann man doch bestimmen. Was ist denn da? Warum habe ich denn schon wieder Sodbrennen? Sie haben keine Blutwerte in Ordnung. Es ist nichts. Sie haben einfach einen an der Klatsche, Herr Spur. Jawohl.
Ey,
mega.
Gut zu wissen.
Das ist genau das, was ich bin genau an, ich lebe dein Leben nach. Denn ich saß vor einem Vierteljahr bei meinem Arzt und habe gesagt, ich möchte bitte so einen kompletten Check-up. Ich will alles machen. So einen Schlauch in den Arsch, Schlauch ins Maul. Ich will einmal Hirn gescannt, habe ich ja sowieso mehrfach. Also das habe ich schon, ich glaube, ich war schon 2-mal bei einem so einem Kopfscan. Beides Mal war überhaupt nichts. Ich war mir sicher, dass ich jetzt gleich gesagt bekomme, noch 4-5 Wochen. Ich habe mein Zimmer zu Hause nicht mehr aufgeräumt, weil ich mir so, es lohnt sich nicht mehr. So, also nur so Dinger. Und dann komme ich da hin und dann sage ich, ja, ich hätte gerne einen Komplett-Check-up. Ja, das geht erst ab 35. Ich so, wie, und was mache ich, wenn ich jetzt sterbenskrank bin? Na, das würden wir merken. Ich so, ja, ich merke das schon ganz lange. Ich merke schon seit 10 Jahren, dass das nicht stimmt bei mir. Und dann sagt die so, na, also wenn es seit 10 Jahren gut gelaufen ist, dann wird es jetzt ja wohl auch die 3 Jahre, bis sie 35 sind, wird es ja wohl auch noch gut. Und mit der am Diskutieren gewesen, schon 1000 Mal sagt sie, wir machen jetzt erstmal einen Bluttest, wir machen jetzt erstmal so ein EKG. Liegst du da beim Arzt, die macht ein EKG, sagt sie auch so, ja, sie waren ein bisschen aufgeregt, aber ansonsten ist es gut. Das passt alles bei Ihnen so. Da kann ich nichts Auffälliges erkennen. So. Also da können wir nichts machen. Dann sage ich, ja, das hätte ich gern. So. Es ist wirklich, ich kenne es so gut. Es macht mich wahnsinnig. Es ist einfach brutal.
Das Schlimme bei einem Hypochonder ist, du lässt dich auf irgendwas testen, kein Befund, alles gut. Und der Hypochonder sitzt da, Moment, dieser Test hat eine Fehlerquote von 1 zu 1 Million. Und ich bin sicher der 1 Millionste. Ja, ja. Ich will noch einen Test haben. Das ist ja das Schlimme. Ja,
das mache ich nicht. Also ich gehe zu jedem Arzt, ich gehe auch nur einmal hin. Ich hatte dann die Magen-Darm-Spiegelung fand ich ziemlich geil, weil ich dann Propofol gekriegt habe. Und das war so ein bisschen wie damals früher so als Jugendlicher nach einem 14 Pillen Ecstasy-Rausch oder so, wo dann das eine Augenlid noch so runterhängt. Weißt du, und das andere? Und dann bin ich da so raus und bin zu dem Gastroenterologen in das Sprechzimmer, der mir dann irgendwas erzählt hat, wo ich mich nicht mehr dran erinnern kann, ja. Also der hat mir wirklich irgendwas erzählt. Bin dann nach Hause gekommen, habe mich noch eine Stunde hingelegt, bin dann arbeiten gegangen, war mega gut drauf. Muss ja vorher auch so abführen und so, hast nichts gegessen, kriegst dann gute Ladung Propofol, bist der glücklichste Mensch der Welt. Und dann komme ich nach der Arbeit nach Hause, liegt hier irgendwie so ein komisches Rezept und irgend so ein Kram und ich denke mir, was ist das? Und dann gehe ich halt runter zu der Apotheke und hol da das Rezept ab und dann geben die mir so Zäpfchen und ich denke so, fuck, wenn doch irgendwas Schlimmes ist, das sind Betäubungszäpfchen und so. Ich muss halt irgendwie, die holen mich gleich ab und wenn ich die Zäpfchen, die sind irgendwie geplackt und gedingst und dann weiß das Krankenhaus, ich habe das Zäpfchen drin, dann holen die mich und dann schicken die mich irgendwie ins Labor oder so. Naja, und dann rufe ich da an und sagen, wir müssen mit dem Herrn Doktor persönlich drüber reden. Dann sage ich, warum das denn? Das ist was Schlimmes, oh Gott, ich muss mit dem Arzt reden. Dann fahre ich da hin, dann sagt er, ja, das ist nur zur Vorbeugung, dass sie vielleicht irgendwann in 20 Jahren mal Hämorrhoiden kriegen. Ich sage, ja, das könnt ihr mich am Telefon fragen, Birnen, Kackratzen oder was. Naja.
Ich könnte mal eine Hörerfrage einbauen, einfach. Vielleicht wäre das eine gute Überleitung. Und zwar, Dr. Walkaholic fragt, wie hat sich die Teilnahme bei Kitchen Impossible auf dein Restaurant ausgewirkt, Max?
Ja, also die Teilnahme von Kitchen Impossible hat sich wie folgt. Wir haben bei der ersten Ausstrahlung haben wir geguckt, und zwar mit dem Team und Freunden, mit 50, 60 Leuten bei einem befreundeten Gastronomen in Berlin. Und ausgewirkt hat sich das so, dass die, während wir guckten, unsere Telefone heiß liefen von den Leuten, dem Betreiber der Homepage und des E-Mail-Systems, weil alle dachten, wir seien gehackt worden, weil alle Server zusammenbrachen, eher ob der großen Nachfrage. Und so hat sich das ausgewirkt, vor allen Dingen auf eine Art langfristige Reservierung auch nochmal, so ähnlich wie das durch den Stern auch schon kam, dass Leute quasi rechtzeitig reservieren oder viel länger planen, war das durch Kitchen Impossible auch nochmal so.
Ja.
Und es wird häufiger gefragt, ob ich da bin im Gastraum, weil die Leute mich dann sehen wollen oder so.
Bist du da oder hast du anderes zu tun? Also bist du jemand, der sagt, ich möchte das Restaurant eigentlich nicht verlassen, ich will irgendwie den letzten Teller sehen, der die Küche verlässt, oder bist du da schon eher so locker und sagst, ey, mein Team, da stehe ich voll und ganz hinter, die können es auch ohne mich so.
Ja, sowohl als auch. Das ist immer so die Frage, wie viel Zeit da ist. Und natürlich hat das Restaurant oberste Priorität. Aber es gibt halt dann auch mal ein paar Wochen im Jahr, wo ich dann entweder sowas mache wie Kitchen Impossible. Ich bin auch schon mal im Urlaub. Also das mache ich einfach und das brauche ich auch, weil der Rest sonst auch nicht funktioniert. Aber ich würde sagen, ich bin tendenziell eigentlich 3 bis 4 Tage die Woche in der Küche und gehe raus, wenn der Hauptgang raus ist. Nicht, weil ich die Desserts nicht wertschätze, sondern weil die Desserts jemand macht, der es besser kann als ich. Mhm, und das ist dann schon, glaube ich, in Ordnung.
So, Max, jetzt mal eine kurze Frage in Richtung Kitchen Impossible und der geheimen Box. Wenn du die Box vor der Nase liegen hast und die öffnest und du hast keine Ahnung, wie das Gericht heißt oder was da normalerweise drin ist, ja, dann gibt es doch bestimmt den Moment, wo du dein Handy anschmeißt und da die Google-Maschine suchen lässt. Weil du, ja, also es kommt ja manchmal so rüber, dass die Leute das dann irgendwie so einfach wissen, sag ich mal, weil sie einfach so klug sind und so viele Rezepte im Kopf haben, dass sie von alleine drauf kommen, was ich aber nicht so wirklich glaube. Hast du dein Handy gebraucht für die Challenges oder hast du es alleine geschafft?
Naja, also ich habe mein Handy vor allen Dingen auch als externes Gedächtnis benutzt, um diese Gerichte quasi bildlich festzuhalten, damit ich mich noch ans Plating erinnern kann oder an Details. Es ist natürlich nicht verboten zu googeln und da kann man ja auch niemandem, also das kann man niemandem vorschreiben. Während man aber analysiert und die Box isst, also verkostet, laufen die Kameras durch. Das heißt, das, was du da nicht analysierst und später im Laden aber kaufst, weil du es gegoogelt hast, lässt dich ja schon mal ein bisschen unglaubwürdig aussehen. Mhm. Es gibt da so einen großen Koch, der wirklich tatsächlich großen deutschen Koch, der bei einem anderen großen deutschen Koch in einem anderen europäischen Land gekocht hat, der wirklich alles sich ergoogelt hat und das auch wirklich, hat man das auch wirklich gemerkt. Ich habe für mich auf jeden Fall beschlossen, nicht zu googeln oder mich auf meine Intuition zu verlassen, weil ich glaube, dass ich sonst hätte schauspielern müssen. Und ich bin einfach kein Schauspieler, sondern ich bin Koch und es ist eine Sendung, die von ihrer Authentizität lebt. Und ich wollte da einfach einen guten Job machen. Es gibt sicherlich Sachen, wenn ich jetzt irgendwie ein Dessert machen hätte müssen, hätte ich auch mir natürlich Basisrezepte. Ich habe zum Beispiel auch jemanden angerufen, der hat gesagt, wie ist denn für Eis im Stickstoff die Basis, da wie ist das ein ganz normales Eis, ziehe ich das zu Hose ab, weiß ich nicht, habe ich nie gemacht. Da haben die gesagt, ja, mach einfach normal, hier Ei, Sahne, Milch, das Zucker, das und das Verhältnis, zur Hose abziehen, fertig. So, also das habe ich schon auch gemacht. Aber ich glaube, man fährt wirklich gut damit, wenn man sich auf das Spiel einlässt. Ansonsten ist ja ein Stück weit auch Schummeln. Ne? Das macht ja auch viel mehr Spaß, wenn du gewinnst, ohne dass du beschissen hast. Ne? Das ist ja so, wie wenn man die Lösung eines Computerspiels schon kennt oder so. Dann braucht man es auch nicht spielen. Also ich verstehe das schon, dass es Situationen gibt, in denen man nicht weiter weiß und es gibt eine Fallhöhe, eine Extreme sogar. Man möchte sich die Blöße nicht geben, man möchte sich nicht blamieren und dann liefert man was ab. Möchte um jeden Preis was abliefern. Mhm. Und klar kann man dazu Hilfsmitteln greifen. Das ist natürlich nicht verboten.
Aber ja, du hast ja auch zur Kettensäge gegriffen. Die Szene habe ich noch im Kopf.
Ja.
Habt ihr Späne irgendwie machen müssen für so ein Baumeis oder ein Eis aus dem Baum, wie auch immer. Und da halt auch schon mal, du musst ja erstmal drauf kommen, dass du so eine Kettensäge benutzt und dann irgendwie die Späne dafür nimmst, um ein Eis herzustellen. Das war ziemlich verrückt bei dem Hexer.
War das in der Schweiz?
Ja, genau, in der Schweiz.
Ja.
Und ich glaube, das war auch so mit das Komplexeste, was du als Aufgabe bekommen kannst. Also vor allem war das Wetter auch richtig scheiße. Ne? Also ich glaube, da würde ich halt auch so mich voll aufregen, wenn du da so im Regen stehst und es ist kalt und dann kannst du dich ja auch nicht mehr konzentrieren.
Das stimmt. Aber es hat mit dem Tim ganz gut funktioniert, weil der einfach den Part übernommen hat des sich Aufregens und übers Wetter und ich konnte dann einfach da so rumlaufen. Also das war schon in Ordnung. Es hat sehr, sehr gut funktioniert mit dem im Team. Also ich glaube, dass wir da eine ganz gute Chemie hatten, um das irgendwie möglich zu machen.
Wie ist es, wenn du da angerufen wurdest zum ersten Mal? Was geht ab? Wir hätten dich gerne dabei. Ich habe mal im Panikherz von Benjamin von Stuttgart-Barre gelesen, dass er, als er seinen ersten Fernsehauftritt hatte, stand er danach wieder als normaler Autor bei Harald Schmidt und Harald Schmidt hat ihn wohl so ein bisschen abgetan, irgendwie am Kaffeeautomaten, hat gesagt so, ja, guter Auftritt da gestern, muss halt bedenken, ne? So wie du dich jetzt gegeben hast, so bist du dann halt jetzt auch, also so bist du für die Leute, das erwarten die jetzt immer von dir. Macht man sich da vorher nochmal extreme Gedanken darüber, wie man sein will, wie man wirkt? Weil gerade so jemand wie Tim Melzer, so, der ist natürlich, den kann man ja super vor so eine Kamera stellen, der gibt einfach viel her. So, das ist einfach diese Hybris, mit der er so, mit der er immer ankommt und sagt, ja, ich bin ja der König. Und es geht ja hier sowieso nicht darum, ob jemand den König ablöst, denn als König wird man geboren und sowas.
Ja.
Das sind natürlich schon mal geile Sprüche, wo man sich so denkt, okay, der gibt halt auch einfach viel her. Überlegt man sich dann vorher schon so ein bisschen, wie will ich wirken? Will ich so ein bisschen weil du hast ja ganz viele verschiedene Seiten auch so. Du kannst ja mega auf die Kacke hauen, du hast auch viele lockere Sprüche und kannst irgendwie da geil abliefern und so und geile Storys erzählen, aber du kannst halt auch irgendwie so mega auch in die Tiefe gehen und mit dir kann man ernste Gespräche führen und so. Und überlegst du dir dann, hast du dir überlegt, okay, das will ich zeigen von mir und oder warst du einfach scheiß drauf los, das wird schon passen?
Naja, also das ist eine schwierige Frage und es war eine lange Frage. Ich hole auch ein bisschen aus mit der Antwort. Also wir hatten jemanden, der bei uns im Team gearbeitet hat und wir hatten in der Küche einen Fernseher, weil wir andere Leute im Team hatten, die irgendwie Fußballfans sind. Naja, jedenfalls sagte der bei uns arbeitete, sowas wie, heute Abend ist der Boss im Fernsehen. Und so ähnlich ist es immer noch, oder beziehungsweise so ähnlich wie bei Eckart Witzigmann. Wenn man bei Raue gearbeitet hat, nennt man den auch immer noch Boss. So, und dann lief Kitchen Impossible und Tim Raue hat in Marrakesch auf dem Markt seinen legendären Ausraster bekommen. Ich kannte das Format nicht und sagte, geil, finde ich gut, gute Sendung, richtig geil, macht Spaß. Und dann hatten wir eine Anfrage von der großen Sendung beim großen Sender Kabel 1, Mein Lokal, Dein Lokal. Und dann sagte Ili, wollen wir das machen oder nicht? Und ich sagte, nee. Und die sagte, nee, ne, auf keinen Fall, nee, machen wir nicht. Und da sagte ich beim Personalessen, wenn der Strohe Fernsehen macht, dann macht er nur Kitchen Impossible. Dann war er so, ja, okay. Und einen Tag später hat jemand angerufen, weißt? So war das nämlich. So, und dann war ich draußen vorm Laden, hab geraucht und Ili kam hinten rum durch den Innenhof, weil da das näher ist zur Küche, durch die Küche durch und suchte mich und kam an und sagte, verdrehte die Augen und hielt mir das Telefon so hin und sagte, hier ist Kitchen Impossible am Telefon.
Das war schon ziemlich
krass. Das Großmaul noch gefüttert.
Ja, genau. Geil. Das war richtig, richtig geil. Naja, und dann haben die angefragt, dann kamen wir vorbei, haben uns kennengelernt, die haben ein bisschen gescoutet und so weiter und so fort. Dann war noch lange nicht klar, dass ich mitmache. Irgendwann sagten die dann, ja, herzlichen Glückwunsch, du bist dabei. Und in der Zwischenzeit hatte ich natürlich schon mit meiner Mutter darüber gesprochen, mit Illy darüber gesprochen. Und die beiden wichtigsten Frauen, neben meiner Tochter natürlich, aber die hatte dann natürlich noch nicht so eine große Meinung zu, sagten dann sowas zu mir wie, auf gar keinen Fall. Du gehst auf gar keinen, mach das auf gar keinen Fall, du gehst auf gar keinen Fall da rein so. Und Illy sagte, und benimmst dich irgendwie daneben oder rastest aus und es bleiben die Gäste weg. Und meine Mutter hat gesagt, du brauchst einen Coach, du bist viel zu unentspannt und so weiter und so fort. Dann habe ich mit dem Coach geredet, dann habe ich dem Coach einen 25-minütigen Vortrag gehalten, warum ich da bin. Dann hat er gesagt, sie können auch einfach sofort ins Fernsehen gehen, sie brauchen keinen Coach. Dann habe ich gesagt, so sieht er mir aus, fickt euch. Und dann habe ich das gemacht, ohne mir zu überlegen, wie ich sein möchte. Ich wollte nur dünner sein, das hatte ich ein bisschen abgenommen vorher. Und aber auch nur für den ersten Dreh. Und dann war das, und ich bin da so ein bisschen, wenn man jetzt diese Tim Meltzer, die Hybris, wie er da vorgeht und diese Großkotzigkeit und die große Klappe, ich neige auch dazu, mich so zu benehmen, aber ich bin jetzt dreimal dabei gewesen und ich finde, es gehört sich noch nicht. Ich finde, ich bin der Neue und wenn ich das 8-mal gemacht habe oder wenn, weiß ich nicht wie oft, bis ich das so oft gemacht habe, dass ich mich so fühle, als sei ich irgendwo angekommen oder als sei ich Teil des Ganzen und man würde mir das nachsehen, wenn ich mich so verhielte wie der Boss oder der Vater dieser Sendung, dann würde ich das dem gleich tun oder vielleicht würde mir auch irgendwas rausrutschen oder ich würde mich dazu inspiriert fühlen, viel mehr noch von mir preiszugeben oder meine Wut oder meine Emotionen auch ganz anders wahrzunehmen und sie dann auch ausleben zu können. Aber bisher bin ich der kleine, junge, neue und ich, das ist, weißt du, so wie du eben sagtest mit dem Kerl, der, also es war off the record, der Kerl, der jetzt bei dir um die Ecke läuft und den ganzen Tag neue Frauen klärt. Wenn man irgendwo hinkommt und man ist schon scheiße drauf oder benimmt sich schon am ersten Tag, zeigt schon so viel, wie benimmt man sich denn dann irgendwie, wenn man mal 3 Monate irgendwo ist? Und ich bin einfach der Neue und ich finde, betrachte das demütig und ich bin natürlich im Kontext dieses Formates überhaupt nicht mehr der Neue. Die wenigsten haben da irgendwie 3-mal mitgemacht. Das heißt, ich werde auch zur Kitchen Impossible Familie gezählt und die Leute zähle ich auch ein Stück weit zu meiner erweiterten Familie. Das sind ganz, ganz tolle Leute. Ich habe selten oder nie zuvor eine so hohe Dichte an coolen Leuten irgendwo getroffen wie die Leute, die dieses Format produzieren und da mitarbeiten. Also nicht nur die Produzenten und die Leute, die Recherchearbeit machen, sondern auch die Kameraleute, Tonmenschen. Das sind alles ganz, ganz tolle Leute und ich bin mit vielen in Kontakt und ich habe die gern und ich glaube, die mögen mich auch. Und das ist eine ganz tolle Bereicherung für mein Leben. Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, aber vorgenommen, wie ich sein möchte, habe ich mir nicht. Ich konnte mich auch nicht mehr daran erinnern, wie ich war im Nachhinein. Ja, also gerade der erste Dreh in England, der hat mich so, also ich habe die Leute dort in England so gehasst, ich fand die so blöd. Das darf man eigentlich gar keinem erzählen. Das waren ja so Hippies, aber irgendwie haben die Geld von Carlsberg gekriegt, also waren es auch irgendwie keine Hippies, finde ich. Und die waren irgendwie sau zugedröhnt und dann haben die mir ganze Bob Marley gehört und gekifft und so. Es war so viel Klischee und so. Und der Typ, der Originalkoch mit seiner Brille, der ist mir einfach so auf den Zeiger gegangen. Der war so hochnäsig so. Und ich hatte halt fucking Doc Martens an, also von einer anderen Firma. Also Doc Martens, die 10-mal so viel kosten, aber ich hatte halt Lederschuhe an, für draußen rumzulaufen. Der hat die ganze Zeit über meine Schuhe geredet, über meine Barberjacke. Und ich war halt in der Meinung, mein Barber ist ja was für Outdoor. Zumindest lebt der britische Landedel das ja vor. Ich bin hier in Großbritannien, also fick dich, Alter. So, weißt du? Und wir waren in der Nähe von Bristol. Statt dass da irgendwie mal Portishead oder Massive Attack lief, lief halt die ganze Zeit fucking Bob Marley, nur weil alle irgendwie Dreadlocks hatten. Naja, und das war ein sehr, sehr harter Dreh einfach für mich, weil ich mich auch dran gewöhnen musste, dass man die ganze Zeit vertont ist. Also kannst du nicht auf Toilette gehen und sowas sagen, die sollen sich alle mal ficken. Dann kommst du nämlich von Toilette und sagen, hey, wir ficken uns alle, weißt du, so nach dem Motto. und das wäre halt, glaube ich, das ist auch so ein bisschen, man verausgabt sich da auch schon. Ne? Man holt alles aus sich raus, man ist in ständiger Beobachtung, man will performen, man will nicht versagen. Man muss auch noch kochen dazu und so weiter und so fort. Man ist irgendwie in einer fremden Umgebung. Ich bin, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich zu Ihnen gesagt, ich mache das nie wieder. Habe mich ins Bett gelegt und habe 16 Stunden gepennt.
Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so Probearbeiten in einem Laden, wo man denkt, bin ich vielleicht nicht gut genug für.
Ja, genau. Nur, dass im Endeffekt vielleicht noch 2 Millionen Leute dich beim Scheitern beobachten. Peanuts. Dann hatte ich vor dem zweiten Dreh in der ersten Staffel, in der ich dabei war, ich glaube, das war die 4. Staffel,
Das war dann Aserbaidschan, richtig Muffensausen. Und das war wirklich geil. Das war einfach nur geil. Ich habe dann auch irgendwie verstanden im Nachhinein, als wir das Finale geguckt hatten, also das Finale gedreht hatten, wo man dann mit Tim gemeinsam die Items guckt, habe ich auch kapiert, dass natürlich irgendwie England, obwohl es zuerst gedreht wurde, als zweites gesetzt wurde, weil es in der Dramaturgie natürlich viel sinnvoller ist, den Strohe am Rand des Nervenzusammenbruchs zu sehen, als wenn er halt irgendwie gut gelaunt durch Aserbaidschan hüpft. Und und ich habe auch verstanden, dass der Unterschied ist, dass die ja Fernsehen machen. Die wollen gutes Fernsehen machen, die wollen Produkte abliefern. Weil wie der Weg dahin ist eigentlich, naja, nicht egal, aber das ist halt wichtig. So, und klar, ich bin mit der Dame damals, die mich in England begleitet hat, schon von Berlin hingeflogen. Wir haben uns unterhalten. Ich war irgendwie viel geredet, weil ich immer viel rede, wenn ich unsicher bin. Und die hat auch viel geredet, weil sie einfach klug ist und nicht unsicher war. Und alles, was ich dir auf dem Flug vorher erzählt habe, hat die vor der Kamera gegen mich verwendet. Das war die Stimme aus dem Off. Die hat gesagt, du hast mir doch das und das erzählt. Und ich so, was für eine blöde Kuh. Ja, und so weiter.
So nämlich.
Naja, also wir sind jetzt mittlerweile gut befreundet und ich freue mich immer, wenn sie mit zum Dreh kommt, weil sie einfach gutes Fernsehen macht und kluge Fragen stellt. Und wir mögen uns sehr gern. Wir essen viel Käse gemeinsam.
Also ich glaube auch insgesamt bei diesen ganzen Kochformaten, ich glaube, da wird viel Wert drauf gelegt, weil Köche sind ja in erster Linie auch, ich sag mal, ehrliche Leute, ne?
Ja.
Wollen sich ungern verstellen, die wollen, dass alles korrekt läuft und so. Ich glaube, das ist eine andere Nummer als bei vergleichbaren Sendungen, wo es um Challenge geht, Wettbewerb, Casting und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass, ich habe das schon aus anderen Bereichen gehört, wie, keine Ahnung, mein Lokal, dein Lokal oder meine Lieblingssendung, vier Hochzeiten und eine Traumreise. Das ist wirklich so, dass die Leute da, also ich sag mal, da kommt jemand mit einer Kamera hin und da wird draufgehalten, aber es wird nicht gemauschelt auf eine Art. Ne? Klar, so auch im Kitchen Impossible, das wird zeitlich alles ein bisschen gestaucht, wie es halt immer so ist bei jeder Show. Aber ich glaube, es wird ein riesen Augenmerk drauf gelegt, dass alles trotzdem ehrlich ist auf eine Art.
Ja, absolut, ja.
Ja. Und auch eine Sache kann ich noch dazu sagen, und zwar, weil du gesagt hast, du bist so ein bisschen the new kid bei Kitchen Impossible. Bei Germany's Next Topmodel, da war ja der Bruce Darnell eine Zeit lang dabei.
Ja, ja, ja.
Und er hat irgendwann mal so an Popularität gewonnen und so gestrahlt, dass da die Heidi Klum so ein bisschen untergegangen ist. Und der war in der nächsten Staffel dann nicht mehr dabei. Und ab diesem Moment stand auch Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum drunter. Das war das allererste Mal, weil der war einfach so beliebt. Ich meine, das ist ja auch ein Sympathieträger, aber der war halt so shiny, dass der so ein bisschen die Heidi Klum an die Wand gespielt hat auf eine Art. Und ich glaube, daher kann ich das absolut nachvollziehen, auch dass du, Max, da so ein bisschen sagst, okay, du bist der Neue im Team, du bist akzeptiert, du machst das mit, aber am Anfang erstmal ein bisschen Piano machen auf eine Art, ne?
Ja, 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 absolut.
Ja, aber ich glaube auch einfach, dass der Max da halt auch sehr dankbar ist und das zu schätzen weiß. Weißt du, das ist halt loyal einfach. Das ist halt, glaube ich, das Wichtige und diese Demut davor zu haben. Und wenn da eine Freundschaft draus entstanden ist, ist das ja auch noch viel, viel mehr wert am Ende.
Also das muss man auch sagen. Also was ich so wahrnehme als Zuschauer einfach nur, ist, dass Tim Meltzer, der natürlich immer gerne sich über alles Mögliche lustig macht und so, wirkt schon nach, wenn der so 3-4 Mal über jemanden sagt, ja, den habe ich richtig gern, den schätze ich sehr. Und dann guckt man sich den auch ein paar Mal an, sagt so, okay, dann gucke ich mir den auch nochmal genauer an. Und dann findet man auch mehr Sachen an dem noch, die man irgendwie mag und irgendwie cool findet. Und ich habe das auch so beobachtet, weil ich mir auch dachte, ja klar, jeder Koch muss ja auch so ein bisschen, das ist ja auch immer so ein bisschen der Küchenchef, ist ja natürlich auch immer so ein bisschen der Boss und natürlich ist man da auch manchmal so ein bisschen, neigt man zur Überheblichkeit und so. Das ist auch gar nicht, ich meine es auch gar nicht negativ behaftet, sondern das gehört ja dazu. So, das ist wie der Kapitän von einer Fußballmannschaft. So, da muss auch ein gewisses Ego da sein. Aber dass du dann trotzdem halt auch weißt, okay, gut, ich setze mich jetzt aber auch hier neben denjenigen, der dieses Format irgendwie großgezogen hat und jetzt muss ich nicht der Überhebliche sein, sondern meine Rolle hier ist jetzt irgendwie der junge Typ, der nicht die ganze Zeit rumbrüllen muss. Das könntest du auch abliefern, aber ist jetzt gerade einfach nicht gefragt. Das finde ich schon ziemlich schlau und das finde ich auch sehr, sehr cool.
Wir haben tatsächlich noch mehr Fragen. Ich nehme mal den Peter Smeets mit rein. Der Reed Pete Smeet fragt, wo kann man in Berlin geile Lebensmittel kaufen?
Ja, also ja. In Berlin geile Lebensmittel kann man kaufen. Auf jeden Fall da gibt es bestimmt noch mehr Sachen. Aber es gibt gute Lebensmittel in der Markthalle 7 in Kreuzberg, in der Markthalle 9. Es gibt in der Markthalle 9 jetzt einen ganz tollen neuen Fischlieferanten, Fischclub heißen die, machen auf kurzem Wege, holen die Sachen aus Frankreich. Da gibt es einen unheimlich guten Metzger, Kumpel und Keule. Es gibt einen unheimlich guten Käseladen, Alte Milch. Ansonsten gibt es natürlich das frische Paradies Lindenberg hier in Berlin, sowohl in Charlottenburg als auch in Friedrichshain. Das ist auch sehr, sehr gut. Und ansonsten, glaube ich, kann man sich ganz toll orientieren an den verschiedenen kleinen Wochenmärkten, die in jedem Kiez zu finden sind.
Haben wir noch eine Frage und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, weil der gute Mann muss los. Wenn du willst, kannst du noch einen vorlesen. Ja. Übrigens, liebe Grüße an Pete Smeet. Schön, dass er immer noch Fragen stellt.
Dass er noch ehrlicher ist und einer von uns ist.
Nach einer von uns ist, ja. Das finde ich auch geil, als ob er nicht wüsste, also wo man geile Lebensmittel herbekommt. Ja. Das ist, finde ich, so eine schöne, naive Frage. Dankeschön dafür.
Ja. Der Jan fragt, gibt es noch Zutaten, mit denen du sehr gerne mal arbeiten würdest? Top 5 Zutaten vielleicht.
Ich habe gelernt zu unterscheiden, was sind Zutaten, die ich lieber gerne esse, als sie zu verarbeiten. Aber wenn ich das nicht gelernt hätte, wären es auf jeden Fall diese Sachen wie Seegurke, Abalone, Schwimmblase, also all diese Sachen, die so ein bisschen rarer sind und vielleicht sogar auch aus der fernöstlichen Kulinarik vielleicht hier so rüberschwappen. Top-5-Liste fällt mir gerade schwer.
Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön an alle Leute, die uns eine Frage eingeschickt haben. Das ist natürlich immer ein bisschen wild. Wir haben uns jetzt auch echt verquatscht, das muss man einfach sagen. Es war sehr, sehr kurzweilig. Es hat viel Spaß gemacht, deswegen müssen wir da auf jeden Fall noch was dranhängen irgendwann mal. Das machen wir dann, aber wie gesagt, wenn man sich irgendwann mal wieder sehen kann.
Vor Ort.
Ja, geil.
Ey, danke schön, dass du da warst. Hat mega Bock gemacht. Bist ein cooler Typ. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Hat uns alle sehr gefreut, denke ich.
Absolut, ja. Vielen Dank.
Also,
ich danke euch allen. Vielen Dank. War ganz toll.
Was ich noch sagen wollte vorhin, dass dein Restaurant auch auf jeden Fall ein Restaurant ist, dass man, wo man sich keinen Kopf drum machen muss, wie man da reinläuft. Also kommt da hin, ihr könnt da, glaube ich, hingehen, wie ihr wollt und einfach einen schönen Abend haben. Und es ist nicht so etepetete und prätentiös, dass man sich da irgendwie vorher überlegen muss, was man da jetzt genau anzieht. Ne?
Nee, also, überhaupt nicht. Einfach kommen, come as you are und so, ne? Wie damals, Kurt Cobain und so. War ja mein großes Vorbild auch. Ich bin ein bisschen älter schon geworden, das ist schon mal gut.
Das war's für heute von Kau und Schluck. Am Ende könnten wir noch einen Song machen. Wollen wir noch einen machen?
Ich hätte noch einen.
Das dachte ich mir doch. Ja, was kommt jetzt?
Ich wünsche mir von Block Party Banquet.
Ich würde dann auch Massive Attack nehmen mit dem Song Unfinished Sympathy.
Geil.
Alles klar. Von mir kommt Ratar mit Antar. SSIO. Beste Köfte gibt's bei Ratar.
Okay, gut, das haben wir auch noch geklärt. Stark. Dann danke, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke an Max.
Auch rein. Peace out. Alles Gute. Dankeschön.
Ciao. Tschüss.
Alles Gute. Ciao.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.